Und damit ganz herzlich willkommen zum Tuxflash im September 2021. Und auch diesmal dabei sind Jean. Hallo Jean.
Einen wunderschönen guten Abend, Mittag oder Morgen.
Ja. Und zum zweiten Mal dabei der Hauke Guus Habermann. Hallo Hauke.
Hallihallo. Willkommen so. Von ganz oben aus Deutschland, aus dem Norden.
Egal, wer zuhören kann. Es können ja auch Österreicher, Schweizer. Egal woher und wo ihr das hört. Wir sind durchs Internet so mächtig, dass das eigentlich keine Rolle mehr spielt.
Oh ja, dem stimme ich komplett zu. Wir haben quasi die halbe Welt umspannt mit unserem Podcast. Ja? Nur muss ich nur noch die halbe Welt hören. Dann ist der Plan vollendet.
Ja, was heißt hören? Hauptsache laufen lassen, damit die Statistiken passen.
Genau. Richtig.
Und auch diesmal wieder drei schöne Themen dabei. Einmal sprechen wir über die Kieler Open Source und Linux Tage, die vor ganz, ganz kurzem seit Aufnahmedatum waren. Dann nochmal zu 30 Jahre Linux und dann nochmal über Debian 11. Wollen wir mal ganz kurz mit euch ein bisschen reden. Aber bevor es losgeht, dadurch, dass der Hauke zum zweiten Mal dabei ist und ich beim ersten Mal den groben Fehler gemacht habe, dir einfach nicht die Bühne zu geben, würde ich jetzt ganz gerne einfach das Ganze ausmerzen wollen und einfach dir so ein bisschen Zeit geben, um zu sagen, wer du bist, was du kannst, was du tust, was du machst. Damit die Leute das auch wissen.
Also jetzt quasi der ultimative Werbeblock. Also das kommt darauf an, welches Hütchen ich jetzt aufsetze. Wenn ich jetzt das Hauke-Hütchen aufhabe, dass ich quasi bloß selbst bin. Ich bin Dienstleister aus dem Linux-Open-Source-Bereich. Ich mache alles Mögliche, was da so reingehört. Beratung, Entwicklung und so weiter. Das Hauptprodukt, was ich quasi habe, ist M23, ist ein Softwareverteilungssystem, mit dem man Debian, Ubuntu, Linux, Mint innerhalb von einem Netzwerk installieren und administrieren kann. Das ist so das, was ich ungefähr schon 20 Jahre auch so mache als Projekt. Das ist mein Hauptprojekt. Dann das nächste Hütchen wäre die Kieler Open Source und Linux Tage, die ich jetzt seit 2007 mit organisiere. Und am Anfang habe ich das bloß so mit organisiert und jetzt bin ich einer von den wenigen, die es quasi so richtig organisieren. Wenn ich jetzt irgendwann sagen würde, ich habe keine Lust mehr, dann war es das auch. Also das wären, glaube ich, jetzt erstmal so grob die Hütchen, ohne dass ich in Details gehe mit irgendwelchen Features von M23 oder was die Linux-Tage besonders toll macht. Und aber das haben wir ja gleich auch noch so ein bisschen.
Genau. Jo. Ich habe das nämlich ganz unbedarft einfach mal als Überleitung ausnutzen wollen. Kommen wir doch gleich mal zu den Kieler Open Source und Linux-Tagen. Die waren vor kurzem, heute ist der 20., wo wir es aufnehmen, und die waren vom 16. bis zum 18. September.
Genau.
Gestartet haben sie am 16., das war der Donnerstag, mit dem Linux Presentation Day, und hatte dann quasi am Freitag und am Samstag pickepacke volles Programm. Und damit wollte ich mit euch beiden drüber reden. Der Jean war ja mit dort als Moderator und Vortragender, soweit ich das richtig jetzt einschätze.
Ja, und auch als Linux-Guides natürlich.
Ja. Ja, sowieso, da bin ich natürlich immer. Nein, Spaß. Ja. Mann. Also ich habe das Ganze, stimmt, ich habe mitmoderiert hier, ne? Haben wir da quasi so zu zweit innerhalb 3 Tagen, glaube ich, die ganze Zeit, wir haben ja nicht die ganzen 3 Tage so verbracht, irgendwie zwischen 2 Greenscreens gesessen, von der Softbox angestrahlt zu werden, irgendwas zu schnabulieren und mal alle Stunde die Kamera in die, das Gesicht in die Kamera zu halten und irgendeinen Mist zu erzählen. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Nebenbei haben wir tatsächlich auch noch die ganzen Streams so, ich sag mal, produziert und abgemischt, wenn man so will. Ja, das haben wir eigentlich gemacht. Beziehungsweise dann habe ich dann noch ein paar Vorträge gehalten einen Workshop und so. Aber ja, generell eigentlich überall so ein bisschen da angepackt, wo meine Hilfe ein bisschen gebraucht wurde.
Ja, stimmt. Ne? Also ich war ja insofern auch mit dabei. Also dieses, also besonders hektisch wurde es dann ja immer zur vollen Stunde, wo ja viele Vorträge gleichzeitig oder immer, also teilweise zwei Vorträge gleichzeitig angefangen haben. Und alle zwei Stunden hatten wir quasi auch das Workshops mit angefangen haben. Und da haben wir dann relativ hektisch denn an mehreren Rechnern gleichzeitig die Daten nachgetragen. Die Streams auf YouTube mussten eine neue Bezeichnung haben, auf PeerTube auch. Und läuft denn das jetzt? Und dann OBS hin und her und so. Also ja, wenn man, also ich mache sowas nicht täglich, also so rein gar nicht. Also für mich war das teilweise so ein bisschen Adrenalin. Ja. Also, ja, also nach den Tagen würde ich jetzt sagen, ungefähr grob weiß ich jetzt, wie dieser Ablauf so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Aber bis zum nächsten Mal ist jetzt wieder ein Jahr hin und ob ich das denn nochmal hinkriege, ich weiß es nicht. Da muss ich wieder von vorne anfangen.
Ach, das kriegen wir schon hin. Aber tatsächlich, muss ich sagen, war es am Anfang echt spannend, als wir dann die ersten ein, zwei Male, ich sag mal, zwei Streams parallel produziert haben, weil wir dann nämlich immer zur vollen Stunde quasi nur noch einen Rechner auf die beiden Streams laufen lassen haben und dann halt quasi die beiden Räume gleichzeitig moderiert haben. Und dann wieder die Streams gesplittet haben. Das waren tatsächlich immer relativ aufregende Momente, ob das jetzt funktioniert und ob das jetzt PeerTube endlich wieder hinbekommt oder nicht. Und ja, es war schon etwas nervenaufreibend, aber doch, man hat viel dabei gelernt. Auch ja, konnten wir beide, glaube ich, auch gut was wieder mitnehmen mit unseren OBS-Kenntnissen und was so funktioniert im Streaming-Bereich.
Mhm. Ja, ich fand's auch spannend. Kurze Frage mal von mir. Hauke, hast du jeden Big Blue Button vorher vorbereiten müssen? Also vor der vollen Stunde oder konntest du dir die Zeit nehmen, das Formfeld zu machen?
Das habe ich zum Glück nicht machen müssen. Also wir hatten ja noch ein paar Leute, die in den Streams nicht auftauchen, die im Hintergrund sich um dieses ganze Zeugs gekümmert haben. Wir hatten einen einzelnen Big Blue Button Raum, unsere Referenten-Lounge, wo die Referenten sich halt vorher noch wo die erstmal reinkommen, Hallo sagen, dann noch ein kleiner Check, ob der Ton stimmt und so weiter. Und dann wurden die halt von einem unserer Helfer dann in den richtigen Raum quasi rübergeleitet. Und dann hatten sie, je nachdem, wann der Referent vorher fertig war, noch ein paar Minuten Zeit, um Folien hochzuladen oder sonst was. Darum musste ich mich zum Glück nicht kümmern, also oder wir uns halt nicht drum kümmern. Das hat auch sehr gut geklappt. Also von daher nochmal vielen Dank an alle, die im Hintergrund geholfen haben, die man so nicht sieht und die wahrscheinlich auch nicht unbedingt ins Bild oder sonst wie möchten. Also ohne die funktioniert es halt auch nicht. Bloß weil zwei Leute überwiegend ihr Gesicht in die Kamera halten, es sind ja auch noch mehr da. So ist es ja nicht.
Das stimmt. Die nur ihr Gesicht in die Kamera halten, sind meistens die nervigsten, habe ich gehört. Aber das weiß man nicht. Ja?
Gruselig.
war echt cool.
Ja, die sind auf jeden Fall die präsentesten bei der ganzen Veranstaltung. Ist ja mit den Tux-Tagen nicht anders.
Ja, das wird dieses Jahr auch witzig wieder. Also macht euch da auf was gefasst. Ich möchte nicht zu viel verraten.
Ja, der Blog kommt eh später.
Richtig.
hast du dir wenigstens die Idee mit der Referenten-Lounge aufgeschrieben? Fand ich ganz interessant.
Ja, die habe ich im Hinterkopf.
Ja. Ja. Ich jetzt auch. wie war es denn so für euch das ganze Wochenende? Ich kann ja mal kurz abreißen, wie es für mich war. Ich war ja jetzt als normaler Gast bzw. Teilnehmer, also ich habe mir einmal einen Workshop angeguckt und hatte Zeit, mir zwei Vorträge anzusehen, ist ja Präsenz, also Online-Präsenz, also anzusehen. Fand ich alles total in Ordnung. Gerade müssen wir dann mal für uns überlegen, ob wir von Jitsi zu Big Blue Button wechseln, weil ich fand so ein Big Blue Button Raum, wenn du als Gast reinkommst und definitiv entscheiden kannst, ob du nur zuhörst und ob das Mikrofon nicht da ist, ganz schön charmant. Wobei man das im Vorfeld hätte wissen müssen, ob im Workshop dann das Gerede akzeptiert wird oder eben nicht, ja. Aber das hat technisch einen gewissen Charme. Fand ich ganz, ganz toll.
Das stimmt tatsächlich, wenn man es so sieht. Auf anderer Seite haben wir tatsächlich, ich glaube, so ziemlich das Gegenteil auf den Keylogs diskutiert, mal ganz kurz angerissen. Ob man nicht vielleicht zu Jitsi wechseln könnte, weil da die Qualität dann doch ein bisschen besser ist, teilweise auch vor allen Dingen bei der Webcam. Da, ich glaube, so richtig die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ja, was wir da auf der nächsten Tux-Tage-Sitzung noch machen. Ja.
Was mir so aufgefallen ist, weil ich mich erwischt habe, zweimal in den Kalender gucken zu müssen und zu gucken, welches Jahr wir haben, ist das so ein Big Blue Button-Ding, dass da teilweise nur noch 4:3 gemacht wird? Also, da habe ich mich ja irgendwie zurückgeworfen gefühlt. Das war sehr interessant.
Noch zu Big Blue Button, also das, was wir da hatten, müsste noch die alte Version gewesen sein, also die vom letzten Jahr. Von daher, es kann sich, also ich denke mal, dass sich in der neuen Version, die jetzt ja im April rausgekommen ist, doch wieder einiges getan hat. Von dem Ganzen, was ich jetzt oder was wir jetzt von der Veranstaltung gelernt haben und Fragen, die quasi noch geblieben sind, die müsste man eigentlich wirklich jetzt mal sammeln und jetzt ganz entspannt mal angehen und einfach mal gucken, woran hat's gelegen. Also lässt sich da noch irgendwas machen, ob das jetzt PeerTube war? Ich denke mal, wir haben PeerTube so ein bisschen überlastet. Anders kann ich mir es jetzt nicht erklären. Und mit Big Blue Button, ob die neuere Version vielleicht auch eine bessere Qualität gibt. Also von der Sprachqualität, die da so rüberkommt, ist da noch Luft nach oben. Aber vielleicht kann die neue Version das auch besser. Also das müsste man wirklich mal ausprobieren, wie das ist. Also die alte Version, die ist, ist so quasi okay, aber das geht besser. Also von daher muss man wirklich mal gucken. Und von den Funktionen hier, die das alte Big Blue Button hat, mit Folien hochladen und auch da drin rummalen und Abstimmungen machen und sonst was, ist es eigentlich ganz cool, wenn die Qualität vom Ton und vom Bild jetzt auch noch ein bisschen besser wäre.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt kein Totalausfall, ne? Also es geht natürlich besser, was Qualität angeht, aber ich hatte jetzt zum Beispiel in dem Workshop, den ich mir, an dem ich teilgenommen habe, mit der Titel ist mir empfallen, Cloud-Server mit Ansible administrieren oder irgendwie so. Auf jeden Fall ging es erstmal im Groben um Ansible. War jetzt nichts, wo ich den Referenten nicht verstanden habe oder etwas nicht gesehen habe, was er gezeigt hat. Gut, er hat natürlich auch noch uns ein Git-Repo zur Verfügung gestellt, wo wir mitlesen konnten, beziehungsweise ja, das Gezeigte nachstellen konnten. Aber rein qualitätstechnisch vom Big Blue Button war das kein Ausfall. Ne? Gut, geht ja besser, das kenne ich, ja, das weiß ich, aber es ist dem Zweck entsprechend und wenn dann diese Features wie mit Abstimmung und ähnliches, weil das hatte so einen gewissen Charme, gerade bei Workshops, wo der Referent, dessen Name mir jetzt leider Gottes entfallen ist, was mir auch ein bisschen leid tut an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, was den Charme für den Referenten einfach hatte, dass er fragen konnte, ist jetzt jeder soweit, ist jetzt jeder an dem Punkt und da konnten wir halt einfach abstimmen, beziehungsweise konnte er sich ja vorher noch Feedback einholen, wer hat denn überhaupt schon Erfahrung mit Ansible gemacht, also das hat schon sehr viel Schönes für einen Workshop, ne? Wenn es ein reiner Vortrag ist, ja, da müssen wir mal drüber diskutieren, Jean, da ist, denke ich mal, jetzt sie vielleicht noch die beste Variante, aber so.
Ja, ich glaube, also Jitsi hat sich auch beispielsweise letztes Jahr extrem verbessert, seit quasi Corona weiter am Laufen ist. Und von daher müssen wir da auf jeden Fall mal nochmal vielleicht über beide Sachen drüber schauen und dann für uns selber entscheiden. Und denn die Sache ist, bei den Tux-Tagen haben wir dieses richtige Workshop-Feeling nicht, wo wir nur 10 Personen irgendwie haben und die dann da quasi noch miteinander kommunizieren. Ja, wir haben da eigentlich nur diesen Haupt-Livestream-Track quasi, den man dann halt eben von außen verfolgen kann. Und die Sache ist dann haben wir auch weniger zu tun, wenn wir nur so einen einzelnen großen Track haben. Aber ich glaube, das ist so, da müssen wir uns mal ein bisschen intern beschäftigen mit. Ich glaube, da wollen wir euch jetzt nicht zu sehr.
Ja, nee, da ist ja noch nichts wirklich spruchreif in der Hinsicht. Da werden wir uns die kommenden Tage noch drüber unterhalten. Ja, nee, aber ansonsten, ich habe dann auch vom Tino Pagel seinen Vortrag mit Sicherheitsteste deine Produktivcontainer mir im Big Blue Button angesehen. Da konnte ich aber auch nicht meckern. Also Qualität war top. Nur eben, was mich zweimal kurz irritiert hat, ist, wieso ist das 4:3? Also, das Format war dann irgendwie, gut, kann man machen, aber ich glaube, das ist wirklich das Big Blue Button, was dann dem Moment lieber das Verhältnis anpasst, als dann quasi kein Chat oder ähnliches mehr zu haben.
Bei der Kamera, das Kamerabild, oder?
Das gezeigte Bild im Big Blue Button.
Okay. Ja, also er hat, glaube ich, seine Webcam ja quasi geteilt und darauf dann OBS drüber gelinkt und so, was man machen kann. Und das war 4:3, ja.
Ja.
Ach so, na gut.
Oh. Wow. Ja, eigentlich dasselbe Problem wie jedes Jahr. Also ich komme ja eigentlich nie dazu, mir mal was live anzusehen. Das war schon zu den Zeiten so, wo es noch vor Ort war. Den einzigen Workshop, den ich seit 2007 mitgemacht habe, war irgendwie Godot, ein Spiele-Engine von, wo kam er her? Ich glaube, er kam sogar aus Frankreich rüber. Ja, sprach aber zum Glück Deutsch. Französisch hätte ich nicht gekonnt. das war das Einzige über die ganzen Jahre, was ich wirklich mitgemacht habe. Alle anderen habe ich vielleicht mal reingeguckt, um zu gucken, naja, funktioniert das? Okay, dann gehe ich wieder, ich werde woanders gebraucht. Also es ist wirklich so, bei einigen Sachen keine Zeit dafür. Feuerwehr von A nach B laufen und ja.
Das ist nur das Schicksal eines Veranstalters. Der kann sich mit so viel beschäftigen, nur nicht mit der Veranstaltung per se oder mit dem Inhalt.
Genau. Das Schöne ist ja so bei anderen Sachen. Da bin ich ja dann ja bloß Referent für eine Sache und dann, ach, ihr macht das schon, finde ich toll.
Ja, das ist so klasse.
Ja.
Ja, wobei, die Aufzeichnung kann man sich ja meistens schon anschauen.
Ja, das ist ja richtig. Also da sind wir ja in Zeiten, wo Video on Demand Gott sei Dank kein großes Thema mehr ist, ne?
Das stimmt.
Ja, und was habt ihr so aus dem Wochenende mitgenommen aus eurer Sicht? Wie war es für euch? Beim nächsten Mal schon Verbesserungsvorschläge oder Konzepte?
Also für dieses Streaming, also mit PeerTube, das hat sich teilweise, also nicht reproduzierbar irgendwie so verhalten. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir einfach deren Server überlastet haben, dass das deswegen teilweise, also wir haben ja zwei Kanäle parallel auf PeerTube gehabt. Und also einer war eigentlich immer gut, wenn er überhaupt funktioniert hat. Und der andere war eigentlich immer schlecht oder auch aus. Also wenn er schlecht war, war das irgendwie so, sah aus wie ein kaputtes JPEG, was so alle, jede Sekunde ein neues Bild geliefert hat. Der Ton hat aber wiederum gut funktioniert. Also das wäre was für meine Liste mit, müsste man sich nochmal angucken, woran es liegt. Und dass man vielleicht auch was anderes nimmt, also bloß zum Zugucken, für die Leute, die kein YouTube mögen, dass man Owncast vielleicht nimmt, einfach mal angucken, ob das was taugt. Sieht eigentlich erstmal ganz nett aus, ist, glaube ich, in Go geschrieben, relativ klein, dass man das einfach so als Frontend da nimmt für Leute, die eben kein YouTube haben wollen, aber mit dem Browser zugucken möchten. Also das, wäre nochmal sowas, was ich mir da angucken wollen würde. Kann man irgendwie besser machen, denn so in der Konstellation, wie wir es hatten, hat es leider so nicht funktioniert. Die beiden Kanäle gleichzeitig, also die beiden Streams auf YouTube, die haben funktioniert, die haben immer funktioniert. Und da durch den Splitter ja derselbe Stream, entweder der eine auf alle umgelenkt wurde oder von zweien auf zwei, da das ja eigentlich immer funktioniert hat, wird die Fehlerquelle ja irgendwo bei PeerTube liegen und müsste man halt gucken, was man da noch so machen kann, ja. Das wäre jetzt so technisch, was da noch hinter ist und was man noch besser machen könnte.
Ja, bei mir war es eigentlich erstmal, ich habe wieder den Hauke und die Maren und den Rest der Mannschaft gesehen. Das war bei mir ganz cool und mal wieder in Kiel gewesen, wahrscheinlich genauso wenig gesehen wie letztes Jahr, aber ich habe den Kanal gesehen, dann irgendwie beim Joggen tatsächlich morgens früh. Puh, das war früh, aber es hat Spaß gemacht. Und ansonsten, technisch gesehen, habe ich ein Banner-Skript geschrieben, wo wir das Banner quasi dann mit einem Skript gewechselt haben. was dann anzeigt, welcher Vortrag gerade läuft. Da hatten wir jedenfalls auf den Keylogs letztes Jahr, aber auch bei den Tux-Tagen letztes Jahr schon manchmal Schwierigkeiten, dass noch der alte Banner ja quasi gezeigt wurde während des neuen Vortrags oder der Vortragende gestimmt hat, aber der Titel nicht oder sowas, ja. Das haben wir jetzt alles im Vornherein, ich sag mal, vorbereitet und konnten das dann wirklich on demand, ja, während des Streams wechseln. Das war echt klasse. Ja, aber ich glaube, genug meiner Worte in dem Punkt.
Dein Interesse halber, wie lange bist du immer unterwegs, wenn du nach Kiel fährst?
So 12, 13 Stunden, glaube ich.
Ist der halbe Tag definitiv weg.
Ja, das schon. Absolut, ja. Aber, hey, ne, ist günstig dann wenigstens.
Ja, Kilux ist nur einmal im Jahr.
Richtig. Ja,
das stimmt. Bis Oktober. Nein, Oktoberfest sind mehrere Tage.
Ja, naja, Kilux ja auch.
Ja, ja. Aber auch nur einmal im Jahr, ne?
Ja, nur so einmal. Ist es.
Ja. Nee, fürs nächste Jahr, denke ich mal, werde ich mir mal wieder das Programm angucken. Je nachdem, ob es eine Vor-Ort-Veranstaltung dann nächstes Jahr ist, das werden wir sehen. Würde ich dann auch mal vorbeikommen, um auch einfach mal den Hauk in echt zu sehen. Weil, ja, jetzt tun wir schon so oft auch offscreen, sage ich mal, miteinander kommunizieren. Ja, da hätte ich schon mal Bock, nach Kiel zu fahren. Grob die Ecke.
Ja, Kiel ist auch immer eine Reise wert. Kann man ja jedenfalls mal so sagen. Also es gibt schöne Ecken.
Ja, ja, das hast du ja fast in jeder Stadt.
Ja, genau. Und also theoretisch, wenn es nächstes Jahr wieder zulässig sein sollte, hätte ich es ganz gerne wieder vor Ort. Aber vielleicht machen wir halt auch so eine Hybridveranstaltung, dass die Vorträge, jedenfalls die, die nach Kiel kommen wollen, denn auch gleich live gestreamt werden. Und dass wir vielleicht einen Raum halt nehmen und dort quasi so ein bisschen Kino machen. Also das für Leute, die halt von wer weiß woher kommen. Also bevor Corona losging, hatten wir auch so einen Fall. Da hatte Jim Hall aus den USA, also der von FreeDOS, auch einen Vortrag gemacht. Und den haben wir halt in den Raum einfach übertragen. Dass wir vielleicht da so eine Kombination draus machen. Und dann einfach mal gucken, wie das so angenommen wird, wenn das wieder geht. Also vor Ort, denn Vorträge, Workshops, was geht. Plus die Sachen, die man übers Internet so nicht machen kann, also zusammen grillen oder diese Sachen, die irgendwie dazugehören bei uns und die eigentlich auch so, ja, die Kuscheligkeit ausgemacht haben. Also das ist ja doch sehr stark verloren gegangen, obwohl wir jetzt dieses Jahr ein Work-Adventure hatten, aber das ersetzt es halt nicht. Das ist halt bloß mehr oder weniger so eine Notlösung, ist zwar besser als nichts, aber es fehlt schon was, ne? Da müssen wir halt mal gucken, wie es nächstes Jahr ist.
Euer Work-Adventure habe ich mir auch mal angeguckt. Habt ihr da schon Resümee gezogen, wie viele Leute da sich so getummelt haben? Ich habe dann nur mitbekommen, ich war zweimal kurz drauf, um mir das Ganze mal anzugucken und nochmal hier meinen Respekt an den Kartenhersteller auszusprechen. Ja. Fand ich schon schön gemacht, aber neben mir waren meistens immer nur so zwei andere, die dann vor mir die Shift-Taste gefunden haben und dann einfach mal quer über die Karte geflitzt sind, ja. Und dann waren sie wieder weg.
Genau.
Wie ist da so euer Resümee quasi?
Ja, also wie viele Leute da drauf waren, keine Ahnung, wissen wir nicht, aber ich hatte auch nicht wirklich Zeit. Ich habe vielleicht zweimal während der Veranstaltung mal kurz reingeguckt, war halt nicht viel los. Wir haben es jetzt auch, also es ist quasi sehr knapp auch fertig geworden und während dessen gab es auch leichte technische Probleme. Also an den ersten beiden Tagen hat diese Videoübertragung, die du ja normalerweise hast, wenn du dich mit bis zu 4 Leuten in so einem Kreis triffst, ja, dann siehst du das Webcam-Bild und kannst dich mit denen unterhalten. Das hat dann nicht funktioniert, obwohl es vorher im Test super funktioniert hat. Keine Ahnung, dann habe ich noch ein bisschen an der Konfiguration geruckelt. Dann ging es nachher bei einigen wohl. Und also das wäre auch was, kann man besser machen, wenn wir es nächstes Jahr wieder so machen. Und ja, das muss man auch mal genau analysieren, was da jetzt wirklich das Problem war. Wir hatten ja auch schon vorher mal, also erst hattest du ja das einmal durchprobiert, wie das nun geht. Und dann habe ich mich ja auch nochmal an diese tolle Anweisung von, ja, ein holländischer Hackerspace oder so ist das, glaube ich. Da hat das sehr gut aufgeschlüsselt, wie man das wirklich aufsetzt, das Work-Adventure. dass man das vielleicht auch nochmal irgendwie optimiert. Also es, bei diesen technischen Lösungen ist immer relativ viel Luft nach oben, dass man das immer nochmal besser machen kann. Der Unterschied zwischen funktioniert und funktioniert gut ist manchmal halt doch gravierend. Ne? Also bloß so rumlaufen und die Möwen auf den Bäumen sitzen und hören, wie sie denn da rumkreischen oder die Party unten auf dem Tanzparkett und sowas, ist ja alles irgendwie witzig, aber wenn du bloß alleine da bist, dann fehlt ja schon mal ein großer Teil davon. Mhm. Aber wenn du andere Leute siehst, aber du kannst dich nicht mit denen unterhalten, ist auch irgendwie doof.
Ja, ja, also, deswegen wollte ich ja wissen, ob irgendwo ihr ein bisschen Statistik geführt habt oder führen konntet. Schade.
Ich wüsste auch gar nicht, wie man das machen könnte. Also hat Work Adventure irgendwo so ein Log, wo drin steht, so und so viele Leute?
Ganz ehrlich, an dem Punkt war ich noch nicht, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich wollte nur mal die Frage in den Raum werfen, weil ihr quasi das so gerade frisch erlebt habt. Hätte ja sein können.
Also mehr als 10 Leute, denke ich, waren nie gleichzeitig da drauf. Mhm. Also habe ich jetzt bei meinen 2 Besuchen nicht gesehen. Das eine Mal war es voller und das andere Mal halt irgendwie, da waren 3 Leute drauf oder so. Also keine Ahnung. Also falls jemand das wirklich ausprobiert hat, einfach mal melden oder, keine Ahnung, in die Kommentare zu dem Podcast. Gibt es Kommentare dazu?
Ja, auf YouTube auf jeden Fall. Wenn die Zuhörer das Ganze sich auf YouTube anhören, dann können sie das gerne in die Kommentare schreiben. Aber auch so, ganz einfach Feedback geben. Da freuen wir uns eh immer. Und ich lese auch jeden Kommentar und versuche auch jeden Kommentar zu beantworten. Nur für die Leute, die es interessiert, das bin dann ich, der sich in dem Moment hinter dem Tuxtage-Channel versteckt. Zumindest bei Podcast-Antworten. Ja. Nee, also, Kilux fand ich, schönes Programm, war für jeden was dabei und hat erstmal so vom als Gast seinen Spaß gemacht. Und ich freue mich auf nächstes Jahr, dann wird es ja quasi ein runder Geburtstag.
Ja, dann sind wir schon bei 20, wobei ich ja nicht alle mitgemacht habe und es ja auch ein paar Jahre gab, wo es gar nichts gab.
Ach so.
Ja. Also die 25 wollte ich eigentlich ganz gern noch voll machen und dann überlege ich mal, was danach kommt.
Aha. Dass vielleicht jemand anders übernimmt oder?
Ja, vielleicht. Mhm. Vielleicht oder so. Ja. Keine Ahnung. Muss man gucken.
Ist aber nachvollziehbar. Es ist, glaube ich, wie viele Monate Stress hattest du damit jetzt?
Also dieses Jahr, denke ich, waren das 4 Wochen Vollzeit, die ich da reingesteckt habe für alles Mögliche. Also angefangen bei Referenten motivieren und alles Mögliche mit denen besprechen, dass das auch funktioniert, mehrfach testen, technische Sachen und es hängt ja wahnsinnig viel dahinter, was du eigentlich als Besucher von so einer Veranstaltung überhaupt nicht wahrnimmst. Also so rein gar nicht. Und wenn man sich jetzt so einen Chemnitzer Linux-Tag anguckt, wenn die das vor Ort machen, haben die über 200 Leute, die da mithelfen?
Das sind unglaublich viele, absolut, ja.
Mhm. Und wir, der harte Kern, das sind vielleicht 5 Leute. Und das ist halt jedes Mal sehr, sehr viel Arbeit, ne? Also,
ist bei uns genauso. Also ich habe jetzt beispielsweise, obwohl wir noch nicht in der heißen Phase bei den Tux-Tagen sind, mindestens 3 Wochen Vollzeit auch schon reingesteckt. Gut, wir sind natürlich noch im Aufbau, entwickeln uns erstmal. Ihr habt da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Routine, aber trotzdem ist es so viel Zeit, die drauf geht, die man einfach nicht sieht. Und dann ist die Frage am Ende, lohnt sich das eigentlich dann Aufgaben? Aber bis jetzt habe ich da ganz, ganz viel Spaß dran und mit dem Team. Und wir sind ja, denke ich, noch lange nicht am Ende, was wir, wohin wir vielleicht mal wollen, in welche Richtung wir uns auch entwickeln wollen. Von daher, ist es immer noch ein Abenteuer. Ja, aber wenn wir vielleicht dann auch auf dem Punkt angekommen sind, kann ich dich sehr gut nachvollziehen, Hauke.
Also zum Thema Routine nochmal, also für uns war ja letztes Jahr komplett anders. Also da sind wir zwar nicht bei Null gestartet, aber es war halt eine komplett andere Veranstaltung. Da war halt wirklich sehr viel sehr viel neu auch zum Ausprobieren, wie wir das Ganze jetzt machen und quasi das aus dem letzten Jahr jetzt nochmal verbessert haben wir in dieses Jahr rübergenommen. Ja, aber es ist halt noch nicht die Routine, die wir sonst bei so einer Vor-Ort-Veranstaltung gehabt hätten. Von daher, ja.
So, stimme ich dir zu. Okay. Ja gut, ich glaube, wir haben jetzt gut im Kilux-Thema gesessen, das denke ich, oder?
Auch. Ja. Lass uns doch mal ganz kurz von den Kilux zur nächsten wunderbaren Veranstaltung springen und einfach mal über die Tux-Tage sprechen. Wie sieht's denn da gerade aktuell bei uns aus? Da würde ich dir mal wieder das Wort, den Vortritt lassen.
Du meinst Hauke natürlich, oder?
Ich kenne mich halt so gut aus. Natürlich.
Ja, nee, also ja, wir sind jetzt in der letzten Woche der Call for Papers Phase. Also ich weiß nicht, wann genau jetzt der Podcast rauskommt. Vielleicht kommt er noch diese Woche raus. Jedenfalls bis zum Tag der Bundestagswahl ja, könnt ihr noch Vorträge einreichen. Und ja, also 1, 2, 3, 4 Plätze haben wir auf jeden Fall noch frei. Also tut das gerne, ja, haut einfach mal die in das Formular rein, was ihr könnt, so nach dem Motto. Und dann schauen wir mal am Ende. Und ansonsten sind wir gerade beim Finalisieren unseres Merch-Shops. Ja, wir verkaufen dieses Mal auch das erste Mal Merchandise. Ja, braucht jede Veranstaltung. Und ich kann jetzt schon sagen, was meinst du?
Nachdem wir letztes Jahr die Zuschauer mit den Tassen so getriggert haben, muss das ja auch sein.
Aber absolut. Absolut, ja. Nee, das wird auf jeden Fall kommen. Am Work Adventure arbeiten wir gerade. Technisch sind wir da jetzt schon fertig. Nur brauchen wir bei der Ausgestaltung noch ein bisschen Hilfe, weil ich ja bis jetzt, sieht das noch recht kahl aus, wenn ich das mal so formulieren darf. Und ansonsten könnt ihr gerade, wenn ihr diesen Podcast hört und noch vor November, auf jeden Fall noch für uns werben und dabei vielleicht sogar eine Tasse abstauben mit ein bisschen Glück. Also wir verlosen Tassen an die Leute, die für uns in Anführungszeichen werben. Das ist entweder beispielsweise ein Zettel ausdrucken und ein schwarzes Brett hängen oder ein Webseitenbanner auf der eigenen Webseite oder auf dem eigenen Blog oder auf dem eigenen Forum. Ein Schlusswort einzufügen und ich glaube, das war kein deutscher Satz. Egal, ich rede einfach mal weiter. Ja, da könnt ihr uns auf jeden Fall helfen. Ja, und da, also ich muss sagen, sind wir gerade doch immer mehr beschäftigt. Man merkt, dass es so langsam näher rückt.
Was gibt es in dem Shop neben Kaffeebechern oder Bechern?
Es gibt Taschen. Es gibt T-Shirts und noch viel, viel andere Sachen, die ich vielleicht erstmal gar nicht so verraten möchte. Da müsst ihr das alles selber drauf schauen. Ja?
Okay.
Aber wir haben schon ein bisschen was uns einfallen lassen.
Ja. Muss man dann mal an der nächsten Besprechung. Ich möchte, dass es Sticker gibt.
Ja, ich auch.
Das müssen wir dann besprechen.
Ja. Das kriegen wir hin.
Ansonsten, ja. Habe ich jetzt auch erstmal nichts zu ergänzen. Wie gesagt, ich hatte mal den harten Kern quasi getroffen, haben wir ja im August. Mhm. Ja, im August haben wir uns in Erfurt getroffen. Das haben wir zwar schon beim letzten Mal angesprochen, wenn ich mich irre. Ja, aber das war so das letzte große austauschende Highlight von uns, sage ich mal.
Das
und
stimmt.
Das ja. Wollen wir eigentlich jetzt quasi auch als Tradition, sofern das alles Corona zulässt, natürlich weiterführen. Das absolut. Hat man so schon für uns beschlossen.
Wir haben für uns schon das Café ausgemacht, wo wir beispielsweise sonntags morgens hingehen oder Samstagabend ist quasi auch schon verbucht für nächstes Jahr. Also wird auf jeden Fall. Ja, ich freue mich schon wieder auf nächstes Jahr. Es ist unglaublich. Mhm. Ja. War aber echt mal cool, alle mal live zu sehen. Ne? Bis jetzt haben wir uns ansonsten immer nur über Webcam gesehen. So wie du den Hauke, Micha. Bis jetzt nur.
Ja. Ja, nächstes Jahr wird interessant, sag ich mal.
Ja.
Absolut, ja.
Ja, so viel zum Tux-Tage. jetzt fehlt's Wort.
Einschub,
genau. Werbeblock.
Halim.
Ding dong, ding dong. kommen wir wieder weiter am Thema 30 Jahre Linux. Linux hat ja seinen 30. Geburtstag vor kurzem gefeiert. Und da wollte ich einfach mal so mit euch drüber reden. Wie seid ihr eigentlich so zu Linux gekommen? Wie sieht eure Reise mit Linux? Beziehungsweise können wir das auch ganz gerne auf Open Source an sich ausweiten. Warum im Endeffekt Linux oder warum seid ihr dabei geblieben? Das kann ja auch immer relativ interessant sein. Und haben sich über die Jahre hinweg so Lieblingsdistros oder Lieblingsprojekte entwickelt? Das wollte ich ganz gerne mal so ein bisschen mit euch durchgehen. Nur noch mal ganz kurz historisch. Erste Veröffentlichung vom Linux 001 war am 17. September 91. Boah, und jetzt haben wir 20. September 2021.
Happy Birthday.
Ja, Happy Birthday. Und inzwischen ist eigentlich Linux nirgendwo mehr wegzudenken, ne? Also man sieht es überall. Beziehungsweise würde ich es mir noch ein paar Mal, ein paar Ecken mehr wünschen, als dass es noch nicht ist. Also ich war immer sehr, sehr geschockt, wenn man mal zum Geldinstitut seiner Wahl geht und dort gerade der Geldautomat nicht funktioniert und man dann irgendwo in sogar noch Windows XP Bluescreen sieht, wo man sich so gedacht hat, und den vertraue ich mein Geld an. Na, hoffentlich hat das Ding kein Internet.
Bei den Bahnautomaten genauso, ne? Die laufen auch noch auf Windows XP oder so ein Mist, ne? Mhm. Das ist unglaublich.
Ach komm.
Ja, da könnte man so viel mehr machen. Zum Beispiel mit Linux. So, also mal wieder beim Thema. Ja, ich würde euch den Vortritt lassen, wenn einer erzählen möchte. Das könnte jetzt ein bisschen ausschweifend werden.
Hauke, fang du doch an.
Okay, dann fange ich an. Das sieht man zwar nicht, aber ich halte jetzt gerade mein erstes SUSE-Paket in der Hand. Da steht drauf, November 1995. Als ich das gekauft habe, war es aber irgendwann 96. Ich glaube, ich habe es nicht zum Vollpreis gekauft. Dort wurde SUSE noch anders geschrieben. Großes S, Punkt, kleines U, Punkt, großes S, Punkt, großes E, Punkt. Und dieses wunderbare Paket wurde beworben mit 3 CD-ROMs, 380 Seiten Handbuch. Und dabei ist ein... Ja, wo steht's? Kernel 1.2.13 ist da drauf. Ja, und da stehen also auf dieser Packung stehen noch andere Sachen bei, was in welche Version da drauf ist und so weiter. Ich meine, ich hatte so ein Cyrix 166 Plus. Cyrix, die Firma, gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr. Das waren so eher die Billig-CPUs im Gegensatz zu AMD und Intel. Und die takteten auch geringer und waren, naja, kommt drauf an, was die gemacht haben, aber ja, zwischen, ich fand den jetzt gar nicht so schlecht, aber war halt eine Billig-CPU. Und darauf habe ich denn das hier in, oder stimmt das gar nicht? Also mit dem Laufe der Jahre kommt es auch durch, nein, das war sogar ein 486er. Auf dem ich das hier installiert habe. 486er und 8 MB RAM oder vielleicht waren es auch plus 4. Also wenn man sich das mal so anguckt, im Gegensatz zu heute ist das total lächerlich gewesen. Und dank diesem 380-seitigen Handbuch habe ich es dann hingekriegt, über einen ganzen Tag den Kernel zu kompilieren, nachdem ich den per Hand über so ein eher ekliges Menü konfiguriert habe, dass ich hinterher meine Soundkarte benutzen konnte. Also der Soundtreiber für meine Klonkarte von dem Soundblaster 8-Bit Mono wurde nicht so unterstützt und das musste ich kompilieren. Das hat ewig gedauert und hinterher kam Ton raus. Ich war stolz wie Bolle, dass das denn hinterher funktionierte und es gab verschiedene Desktop-Oberflächen. Das eine lehnte sich so ein bisschen an Windows 95 an. Das hieß, steht es ja drauf. Also es gab irgendwas, da war auch 95 im Namen drin. Und dann gab es ein paar Spiele da drauf und so weiter und so fort. Ja, das war eigentlich ganz ulkig insgesamt. Denn Ich mochte Microsoft vorher schon nicht. Also Windows 3.1 oder so fand ich irgendwie nicht so toll. Das war irgendwie mistig. Und Windows 95, ja, also ich mochte die nicht, auch vom Geschäftsgebaren her. Und da habe ich eben so nach einer Alternative geguckt, was es halt so gibt, und fand das eigentlich ganz interessant. Habe dann in der CT mal hin und wieder geblättert und so. Und dann habe ich mir irgendwann das mal aus einem Buchladen hier mitgenommen, dieses Paket. Und das war so mein Anfang. Und über die Jahre, ja, also so in diesen Ausprobierjahren, wo ich noch nicht eingefleischter Debianer war, da habe ich dann auch Mandrake ausprobiert, Mandriva, diese Schiene. Und was ich auch eigentlich sehr gut fand, war Caldera damals. Caldera war auch so ein Distributor, so ein kommerzieller Distributor. Und die haben irgendwie dieses Kunststück damals geschafft, dass es eine sinnvolle Installation gab auf einer CD. Die hat die Platte nicht voll gemüllt mit allem möglichen Kram, aber es war alles dabei, was ich brauchte. Und das fand ich eigentlich sehr gut bei dem, was da damit bei war. Ich brauchte auch kein Internet dafür, dass ich mir irgendwelche Sachen runterladen hätte müssen. Denn über Modem wäre das nicht so ein Spaß gewesen. Das war irgendwie eine runde Sache. Und diese Firma Caldera, die wurde, wie rum war das? Oder hat die SCO gekauft? Diese Firma, die nachher richtig bösartig wurde und dann IBM verklagt hat, wegen hier Copyright-Verletzungen und sonst was. Da waren die auch für mich gestorben. Und dann bin ich so zu Debian gekommen. Weil ich dann mir auch Internet hatte. DSL zwar nur nicht schnell, aber schnell genug. Konnte ich die ganzen Sachen aus dem Internet einfach nachinstallieren, die ich haben wollte. Und das war eine sehr runde Sache. Und da bin ich letztendlich auch geblieben, auch wenn ich hin und wieder Ubuntu und Linux Mint verwende. Aber letztendlich ist das ja alles dieselbe Schiene. Das wäre jetzt so im Grobabriss so meine Linux-Geschichte.
Damit bist du ja quasi der Dienstälteste in der Runde.
Ja, leider.
Ja, mein Gott. Gibt Schlimmeres. Weil meine Reise ging erst so, 2011, 2012 los. Irgendwann fand ich dann die ganze Windows-Geschichte so langweilig. Was heißt langweilig? Nervtötend. Und da ging es auch gerade los mit meiner IT-Ausbildung. Ich war eigentlich so von der Arbeit per se angefressen, weil immer irgendwelche randommäßigen, unbekannten Windows-Fehler aufkamen. Da wollte ich mich privat eigentlich auch nicht mehr mit so einem Quatsch beschäftigen und habe dann nach Alternativen gesucht, aus eigenem Antrieb. Ein bisschen durch Microsoft natürlich geärgert und gekitzelt und bin dann irgendwann bei Ubuntu erstmal hängen geblieben. Für mich war der Ersteinstieg Ubuntu 11.10 und der erste wirklich lange oder die wirklich lang genutzte Distro war dann die 12.4er LTS-Version. Damals sogar noch mit einem 2.4er-Kernel, wobei ich das interessant fand, wie lange doch der 1er-Kernel quasi gelebt hat. Der muss ja über die gesamten 90er gelebt haben, gefühlt, weil seit 2012, da war 2.4er Kernel aktuell und aktuell sind wir beim 5.14er, wenn ich mich nicht irre. Also so seit den 2000ern oder 2010er ist ja mal die Kernelentwicklung ziemlich krass vonstatten gegangen, mal nebenbei gesagt. Oder für mich zumindest empfindungstechnisch ist der ganz schön vorangegangen, der ganze Kernelentwicklung. Boah. So, dann war ich bei Ubuntu, so. Und dann habe ich irgendwann mal ein bisschen weiter geguckt. Und dann ging das Distro-Hopping los, das fröhliche Distro-Hopping. Dann mal hier ein Mint, dann mal da ein Debian. Ich fand Debian zum Anfang eher doof. Keine Ahnung, war vielleicht mein jugendlicher Leichtsinn, keine Ahnung. Irgendwann zu den Arch-Derivaten. Ich habe Manjaro in einer 088er-Version angefangen zu nutzen. Und dann auch ganz lange genutzt, bis es mir auch irgendwo zu Mainstream wurde. Dann fand ich es ein bisschen doof. Oh, und bin dann wieder zu Ubuntu zurückgegangen und da erstmal geblieben, beziehungsweise ja, zu Pop!_OS bin ich dann gegangen und ich konnte über die gesamten Jahre eigentlich mein komplettes IT-Leben wirklich auf Linux-Basis und Open-Source-Programme ja, auslagern sozusagen. Ich habe zwar immer noch eine Windows-Installation für den Fall der Fälle. Und ich kaufe mir auch immer noch eine Windows-Lizenz, wenn ein neues Windows rauskommt. Nur für den Fall der Fälle, mein Windows 10, was hier irgendwo rumdümpelt, tue ich einmal im Quartal anmachen. Wir denken, oh ja, toll, Windows, genau. Ach, jetzt will er Updates machen und 30.000 Mal neu starten. Naja, gut, dann machst du es mal wieder aus für ein halbes Jahr oder so. Dann verliere ich da schon ganz schön die Interesse. Aber seitdem, ja. Würde ich ganz gerne bei Linux bleiben. Ich hoffe, dass das auch so bleibt und nicht irgendwo, ja, vor der Wand fährt. Aber dürfte eigentlich nicht passieren. Dafür ist es ja eine offene Community.
Wie sollte Linux an die Wand fahren? Also das
Naja, dass
glaube.
irgendwo Entscheidungen getroffen werden, die nicht so cool sind, aber glaube ich nicht.
Du meinst politisch gesehen
Ja,
oder
politisch
ja,
gesehen.
das wäre die einzige Sache. Also jetzt kommt ja der TPM-Chip irgendwie nur noch auf, beziehungsweise der Windows 11, das Windows 11-System kann, glaube ich, nur auf bestimmte TPM-Chips drauf installiert werden, beziehungsweise
TPM
mit
2.0 ist
TPM
Voraussetzung.
2.0. Ja, dadurch fallen ja erstmal ganz, ganz viele Geräte raus und die stellen dann irgendwie sicher, dass du quasi Serien oder sowas quasi gar nicht mehr abgreifen kannst ansonsten und alles Mögliche. Und wenn das auf jeden Fall kommen würde, das wäre blöd. Aber ich glaube nicht, dass sowas kommt. Aber egal, wir waren bei einem anderen Thema stehen geblieben. Ja, warst du fertig oder?
Ja, mach doch gleich weiter.
Ach so, okay, gut. Nicht, dass ich dich jetzt einfach abgewürgt habe und
Nö,
du
nö.
hier noch einen halben Strang zu erzählen hast. Ja, ich glaube, meine Story ist 2013 losgegangen. Quasi, ja, habe ich ja zu dem Zeitpunkt meinen ersten Computer erhalten, ja, mit 13 Jahren damals und hatte damals ein Windows 8 drauf. Ja, ist ja, herrlich gewesen. Ich wollte eigentlich am Anfang gar nicht so viel von Linux wissen, doch mein Vater hat das tatsächlich seit, boah, ich muss ihn mal fragen, seit wann er das nutzt. Also mindestens seit 97 auch, wenn nicht sogar schon früher. Und jedenfalls hat er mir da mal ein OpenSUSE damals draufgezogen. OpenSUSE KDE. Mit dem KDE 4 war das noch. Ja. Ja, ich muss sagen, mir persönlich hat das Oxygen-Thema damals so gut gefallen, dass ich immer noch mal manchmal damit liebäugle. Ansonsten habe ich es nicht lang auf OpenSUSE ausgehalten und habe mir dann irgendwann mal selber Ubuntu installiert. Und das war die Ubuntu-Version 13.10. Ja. War so meine erste ja, Ubuntu-Version, wo ich dann langsam aber sicher selber in die Linux-Welt gestartet bin und so, ich sag mal, meinen eigenen Weg dann ja, beschritten habe. Und dann bin ich irgendwann 2015 oder 2016 zu Linux Mint und bin da dann eigentlich geblieben bis jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Immer mal wieder ein paar Ausreißer gehabt, beispielsweise mal Debian für eine längere Zeit genutzt. Mal Manjaro für ein paar Wochen oder so, aber am Ende, ja, war es und ist es bis jetzt immer Linux Mint, wobei ich tatsächlich Debian auch sehr, sehr klasse finde. Also wenn es Linux Mint nicht geben würde, ich würde mich wahrscheinlich zu Debian bewegen. Aber ja, Mint ist leider zu komfortabel. Ja, das wäre so meine Story.
Zu komfortabel.
Zu
Okay.
komfortabel. Ja, es geht einfach nicht, ja. Nee,
Das ist so
also
ein Prädikat. Nee, leider zu komfortabel. Können wir nicht nehmen.
ja.
Ja.
Debian ist klasse, ne? Also, aber ja, du hast halt schon manchmal, ja, keine Ahnung, so ein, was ich halt klasse finde bei Mint ist halt der Cinnamon Desktop, wie er da aufblüht. Das ist einfach echt cool gemacht mit den ganzen Features und es funktioniert einfach, ne? Bei Debian geht das auch, aber du musst halt mehr machen. Und hast, na, wobei die Pakete auf Debian sind manchmal sogar aktueller als auf Mint. Also von daher, so ein Vorteil ist es auch wieder nicht.
Echt? Ist dir das schon aufgefallen, dass auf Debian Pakete aktueller als auf Mint waren?
Also jetzt auf dem Debian Bullseye Na, hast du sicher eine aktuellere LibreOffice-Version als hier, weil naja, hier gut. Auf Linux Mint haben wir noch eine 6.4 oder sowas.
Ja, naja, aber das ist uralt. Ja, ja, das Linux Mint, was du ja dann quasi nutzt, baut ja auch auf einem anderen Debian quasi auf oder einem anderen Ubuntu.
Richtig. Das
ist ja der Unterbau, absolut. Ein Debian 10 oder ein Ubuntu 18.4 oder je nachdem, was da zusammenhängt. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Das darfst du ja so nicht vergleichen. Natürlich ist ein Debian 11 zurzeit das fast noch mit aktuellste, wenn du nicht gerade im Arch, in der Arch-Familie unterwegs bist.
Hast du recht, aber wenn du jetzt mal so siehst, also die Pakete, die jetzt auf Debian 11 sind, die werden wahrscheinlich zu Linux Mint quasi ein Jahr nach der Debian 11 Installation oder Veröffentlichung hinkommen, ne? Weil Ubuntu wird erst die neue LTS-Version im, wobei, haben wir gerade 21? Ja, 22 dann. Mhm. Im April 22. Ja, dann halt eben veröffentlicht. Und dann braucht es ja noch mal ein bisschen, bis Linux Mint draußen
ist. Mhm. Ja, das ist richtig.
Und von daher verzögert sich das schon mal. Aber ansonsten kann ich nicht meckern mit Linux Mint. Ne?
Tja, hätte ich damals nicht das Problem, dass OBS durch Cinnamon geflackert hat, das Problem gehabt, wäre ich auch noch eine Weile bei Linux Mint geblieben. Ja, ich bin dann halt wieder zu Ubuntu zurück und GNOME. Wobei ich sagen muss, dass der GNOME 3er für mich auch zum Anfang irgendwie ein bisschen bäh war. Da musste ich mich auch sehr dran gewöhnen. Aber inzwischen möchte ich es nicht mehr missen.
Aber wenn du halt GNOME 3 von der ersten Version ansiehst, bis zur jetzigen GNOME 3.38 oder halt GNOME 40, wie wir es jetzt sehen, das ist unglaublich, was sich da getan hat, die ja, letzten fast 10 Jahre. Das ist schon unglaublich. Also musst du dir mal die ganz alte Version anschauen oder alle anderen Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt. Tja, das sah damals noch richtig altbacken aus.
Na, bei Ubuntu 11.10 war ja noch ein GNOME 2 Desktop. Mit 12.4 ist ja erst Unity in Mode gekommen.
Oder ich weiß aber
verpflichtend geworden.
Dass wir schon mal auf dem OpenSUSE damals einen GNOME 3er hatten irgendwann mal. Das weiß ich noch irgendwann. Das war 2012 oder 2011 gewesen, weiß ich nicht.
Naja, das aber war ja Canonicals Entscheidung, da nicht
das stimmt,
GNOME
das
3 stimmt. zu nehmen.
Ja. Boah, dieser neumodische Scheiß, da tun wir lieber einen eigenen Desktop machen. Ne?
Genau, der so ähnlich aussieht.
Richtig.
Oder eine ähnliche Marken-ID schafft, als wie wir es jetzt schon haben.
Das stimmt, das stimmt.
Ja. Aber Unity lebt ja immer noch. Wird ja weiter gepflegt von der Community. Fand ich auch ganz interessant. Ich konnte mich damit nie so richtig anfreunden. Deswegen bin ich ja auch irgendwann von Ubuntu weg zum, ich glaube, Mint. Dann mal ein bisschen Manjaro, dann mal ein bisschen Fedora. Ach, das war ja eh das Verrückte. Ich war ja eh so ein Distro-Hopper. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich so ein Distro-Hopper war und mir das Ganze relativ offen immer gehalten habe von der Desktop-Umgebung her. Ich war auch, bin auch immer noch ein ziemlich großer XFCE-Fan, nur eben GNOME tut jetzt meinen Workflow am besten abbilden. Aber ich war durch Manjaro ziemlich lange mit XFCE richtig gut bedient. Dadurch, dass ich so ein Distro-Hopper war und mir die ganzen Environments angeguckt habe, ich hatte auch kein Problem mit Windows 8 und 8.1. Ich dachte immer, was haben denn die Leute? Das ist doch mal ein frisches, neues Konzept. Nee, das ist doof. Das sind Kacheln. Das ist alles bäh. Ich fand's nicht so doof. Ich konnte mich dran gewöhnen.
Ja gut.
Ne? Aber das war eh schon die Zeit, wo Windows keine große Rolle mehr in meinem IT-Leben gespielt hat, beziehungsweise, naja, doch dienstlich musste ich mich dann noch relativ viel mit Windows auseinandersetzen, da war es noch nicht so, dass ich in der Webserver-Administration so drin war. Aber inzwischen habe ich mit Windows, Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank, manchmal merke ich es, Da werden schon die einfachsten Sachen zu Wimmelbild spielen, wenn du es ja schon lange suchen musst, auf Deutsch gesagt. Und dann doch mal bei Windows irgendwelche Einstellungen suchst und dann doch googeln musst oder suchmaschinisieren.
Das stimmt.
Da wird es dann ein bisschen peinlich, aber dann ist das ist nun mal der Weg der Dinge, wenn man sich nicht tagtäglich mit allem beschäftigen kann. Man kann es ja auch nicht. Dafür wissen die Leute nicht, wie man Server oder ähnliches administriert. Und ja, da ist dann wieder mein Steckenpferd quasi.
Absolut. Wobei ein bisschen Windows nutze ich sogar leider auch noch. Nicht auf meinem Gerät hardwaremäßig installiert, aber auf dem Uni-Server per RTMP dann drauf. Ja, weil ich dann, in so einem gewissen Lehrstuhl, ich sag mal, ja, verschiedene Informatikprojekte betreue und die laufen alle nur auf Windows mit einem C-Sharp-Projekt über Visual Studio und das ist, glaubt mir, alle, die damit zu tun haben, die wissen es, ist am Ende oder am Anfang doch eine Riesenumstellung und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Nicht meine Welt. Aber was macht man nicht alles für die Knete in der Hinsicht? Aber ja. Ich denke nicht, dass ich da jetzt groß umschwenken werde. So ist es noch okay.
Ich habe ja auch noch, wie gesagt, eine Windows-Installation und auch eine Windows-KVM-VM drüben auf dem Server, falls ich mal von unterwegs irgendwas auf dem Windows 10 machen müsste. Nur um sicher zu gehen, dass ich es habe. Aber siehst du, da müsste ich auch mal Updates machen.
Jetzt schon mal anschmeißen, damit es in einer Woche fertig ist.
So ist das.
Das könnte sogar passieren. Ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal anhatte. Da werden, glaube ich, zwei große Windows 10 Sprünge drin sein.
Ja, dann. Ja. Experiment.
Ob es dann auch läuft.
Dann schon mal anmachen, ne?
Ja, keinen Snapshot vorher machen. Das ist ja Gott sei Dank bei KVM so.
Das ist gut, ja.
Habt ihr es bereut, irgendwie großartig euch so mit Linux beschäftigt zu haben oder es immer noch zu tun? Oder denkt ihr, nö, gibt nichts Besseres inzwischen?
Also mir fehlt ja insofern auch ein bisschen der Vergleich. Das, was ich dann so sehe von quasi Windows-Profis, wie die da teilweise oder was die da teilweise machen, ohne eigentlich zu wissen, was sie tun. Also die befolgen einfach bloß Anweisungen. Und wenn ich dann mal frage, warum machst du das denn so? Ja, keine Ahnung. Habe ich schon immer so gemacht, wenn ich hier und da irgendwas hinklicke und hier da das und das und das, ja, dann tut es das, was ich dann kommt das richtige Ergebnis raus. Und das ist vielleicht auch so ein Grund, warum ich Linux verwende. Also ich kann im Zweifelsfall auch im Kernel nachgucken. Also an einer Stelle habe ich das sogar mal gemacht. Das wirklich auseinandernehmen und zu gucken, wie funktioniert denn das oder an welcher Stelle klemmt denn das. Das kann ich ja bei anderen nicht. Und von daher habe ich jetzt nicht wirklich ein großartiges Interesse, mir irgendwie Windows anzugucken oder Apple oder keine Ahnung. Also ich brauche es nicht. Also ich habe jetzt keine Schmerzen so, dass ich sagen würde, nee, an der Stelle komme ich jetzt nicht weiter. Auch was jetzt hier so den Videobereich angeht oder so, sagt mir ja eigentlich, ja, mit Linux und so. Aber ich finde, das funktioniert wunderbar. Also KDN Live, super Sache, funktioniert zum Schneiden und OBS zum Aufzeichnen und was es alles gibt. Also ich bin da an keiner Stelle, wo ich jetzt sagen würde, ja, da fehlt mir irgendwas. Also ich bin zufrieden, so wie es ist. Von daher, alles gut.
Da muss ich auch noch mal eine Ergänzung machen, ähnlich wie bei dir. War es ja bei mir, dass ich es in der Ausbildung mir angeguckt habe und dadurch ist die Lernkurve, was das Verständnis von der ganzen Computertechnik beziehungsweise Computerei an sich angeht, nochmal deutlich gewachsen, weil, wie du ja schon gesagt hast, Microsoft-User tut quasi nur Anweisungen befolgen und kann gar nicht irgendwo einsehen, was das Ganze macht. Was du ja bei Linux definitiv machen kannst. Du musst es ja sogar machen. Du musst ja immer ein bisschen in Config-Dateien blättern, suchen, ähnliches, Log-Dateien auswerten. Das hast du ja unter Windows per se nicht. Also wenn ich da mir die Ereignisanzeige jedes Mal angucken muss, da schüttelt's mich und boah, das ist ganz furchtbar. Ich will doch einfach nur ein Cat und ein Grep machen auf das passende Log und da meine Fehler haben und nicht das und boah. Da ist es halt ein bisschen schwierig, sage ich mal, hinter die oder eine gewisse Grundkompetenz hinter die ganzen Funktionen aufzubauen. Was du bei Linux einfach. Du hast die Möglichkeit und die sollte man auch nutzen. Also, ne? Aber das ist teilweise auch nicht in der IT-Ausbildung irgendwo drin, weil da gehen die Grüße raus an meine Berufsschule in Dresden. Linux ist kein Teufelszeug, da müsst ihr nicht immer Zähne knirschen machen. Das war immer so lustig, wenn wir Projekte hatten und ich wollte da irgendwo einen Linux-Server hinstellen, das fanden die ganz doof. Mit
Was ist das denn?
Ja.
Hilfe. Ja.
Deswegen aber eigentlich mehr Open Source oder quelloffene Betriebssysteme, was nun mal Linux ist, um das Grundverständnis näher zu bringen, was nun mal bei Microsoft nicht geht. Also da bin ich immer noch für. Mal sehen, wann das ankommt. Aber in der IT-Ausbildung, ich merke das ja bei unseren Spruzen im Betrieb, da ist eigentlich von dem ganzen Geschichten noch alles meilenweit weg.
Ja. Also das ist zwar jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber so diese Grundlagen, was steckt dahinter, die könnte man ja prinzipiell auch mit Windows beibringen. Bloß das wird halt nicht mehr gemacht. Oder das ist halt nicht mehr Bestandteil von, ja, vom Lernstoff eben in der Berufsschule vielleicht oder auch in der Ausbildung bei einem Betrieb oder so. Die Leute lernen wirklich bloß diese Klickanleitung. Und das ist mir besonders aufgefallen. Ich war in einem Betrieb drin als Externer und da fragte mich denn ein Azubi, kannst du mal kurz rüber gucken? Ich soll hier dieses Windows einrichten und das stellt so eine Frage. Und dann gucke ich da auf den Bildschirm und da gab es so eine Auswahl mit Netzwerk. Und dieser Netzwerkdialog, der hat gefragt, wo bist du? Bist du am Bahnhof, nee, bist du am Flughafen? Bist du bei dir zu Hause? Oder bist du in der Firma? Und da dachte ich mir, nee, ich gucke mich so um, ja, das sieht schon nach Firma hier aus, aber ich möchte doch wissen, was macht das? Also ich habe drei verschiedene Möglichkeiten, mich dazu entscheiden. Und ich will doch wissen, was tut das? Stellt das jetzt die Firewall ein oder was macht denn das überhaupt? Aber viele, die, also der Azubi, der wusste es halt auch nicht. Was ist eine IP-Adresse so ungefähr? Und die Leute, die wirklich bloß diese Dialoge gelernt haben, die klicken das dann einfach auch so durch. Die wissen nicht mehr, was ist eine IP-Adresse, was ist ein DHCP-Server, was ist eine Firewall. Das wissen die alles nicht. Und das finde ich eigentlich so erschreckend. Also diese Grundlagen, die dir wirklich helfen, von einem System zum nächsten zu kommen, weil die sind ja prinzipiell überall gleich. Bei dem einen sind sie versteckter, beim anderen sind sie offensichtlicher. Das muss man doch eigentlich wissen, um Gefahrensituationen, gerade was jetzt Internet und Netzwerk angeht, richtig einschätzen zu können. Mit, ja, lieber Firewall-Admin, stell das mal ein und dann guckt er sich um, ja, wo bin ich hier? Bin ich am Bahnhof? Bin ich am Flughafen? Bin ich bei meinem Lieblingsburgerbräter? Und danach versucht eine Firewall zu konfigurieren. Das kann doch einfach nicht, das kann doch so nicht angehen.
Im schlimmsten Fall versteht er nur Bahnhof und klickt auf den Bahnhof. Ja. Dann hast du ganz schön Dreck am Stecken.
Ja.
Also. Wobei, Hauke, meinst du das nur für die Administratoren oder für jeden Nutzer? Weil beispielsweise, ich glaube jetzt, irgendwie meine Oma oder irgendjemand anders, ich glaube, denen ist es relativ egal, was es für eine IP-Adresse ist oder was überhaupt eine IP-Adresse ist. Aber tatsächlich, du hast recht, für die Systemadministratoren ist es dann doch schon so eine Sache, die wissen das, na, weiß ich nicht. Also kann ich natürlich nicht reinschauen, ich bin da nicht mehr ganz so im Windows-Game drin, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass einfach Windows viel, viel mehr begrenzt ist, dass die Möglichkeiten weniger sind. Beispielsweise habe ich irgendwann mal ein Praktikum gemacht. Das war aber schon Windows 10 Zeit bei einer Firma und da haben die Systemadmins probiert, das Windows Update auszuschalten oder zu deaktivieren. Und ich dann so ganz treu doof, ja, lösch doch einfach die Executable oder irgendwas anderes. Du bist witzig, ja, so nach dem Motto. Windows ist natürlich sehr, sehr beschränkt.
Dann, löschen könnte.
Ja, genau, ja. Ja, ihr lacht mich da aus und ich so, was? Ja, und in der Hinsicht glaube ich, was so besser wäre, wenn man halt quasi so ein System hätte, was einem die einfachen Möglichkeiten anbietet, man dann aber auch die Option zu den, ich sag mal, etwas ja, in, ja, keine Ahnung, niedrigsprachigeren Optionen hat, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich glaube, das bietet Linux dann tatsächlich doch ganz gut an in manchen Distributionen. Wobei, wenn du jetzt Elementary OS anschaust, klar, da ist immer noch ein Terminal und kannst dich dann da durchfräsen, aber so GUI-mäßig hast du dann da sehr, 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 sehr wenig. Aber ich glaube, das ist dann eine Frage der Geschmackssache. Ich glaube, wir kommen auch ein bisschen ab. Aber generell, ich würde, glaube ich, kein Windows vermissen. Die Sache ist, am Anfang war es hart. Einfach ein paar Spiele, die ich da so verfolgt habe. Beispielsweise, ja, ich habe vorher ein Spiel, ich glaube, das habe ich schon in meinem Podcast erzählt, das überspringe ich mal. Aber jedenfalls, es gab halt mal ein Spiel, ja, das habe ich halt gespielt. Auf der Windows XP war das noch damals, auf dem Windows XP Netbook von meiner Mutter. Das Ding, es war unglaublich langsam und keine Ahnung. Aber es hat eben Spaß gemacht und das konnte ich auf Linux dann nicht mehr spielen. Und das, ja, war sehr, sehr hart. Und dann gab es noch so ein, zwei andere Spiele so in der Zeit, wo ich dann schon ein bisschen geliebäugelt habe. Wobei mittlerweile, muss ich sagen, fehlt mir da wenig. Gut, ich komme auch ganz, ganz selten nur noch zum Spielen. Aber doch, ich habe meine Jugend dann doch schon häufiger vor dem Spiel verbracht und das auch schon die ganze Zeit unter Linux. Also es geht schon, man muss sich noch ein bisschen beschränken. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, so Linux selber, klar ist Linux richtig cool. Aber wenn es da jetzt einen anderen Kernel oder ein anderes System gibt, was aber auf freier Software basiert, wäre ich dem erstmal nicht abgeneigt, wenn es genauso konfigurierbar wie Linux ist und so. Ich sag mal, vielschichtig. Aber ja, Linux selber, weiß ich nicht. Ist, könnte ich mir manchmal vorstellen, ja, vielleicht muss man da mal das ein oder andere nochmal angehen, um dann nochmal, ich sag mal, vielleicht grundsätzlich von der Architektur zu überdenken, wie Linux aufgebaut ist, beispielsweise sicherheitstechnisch kannst du zwar über, also kannst du nicht so richtig beispielsweise jetzt einen Webcam-Zugriff für die eine Applikation erlauben und für die andere nicht. Du kannst zwar irgendwas drumherum bauen mit Gruppen und so weiter, soweit ich weiß, aber ja, sowas unterstützt, glaube ich, Linux so erstmal grundmäßig nicht. Und ich glaube, solche Sachen wären gar nicht so schlecht. Also, was beispielsweise jetzt Fuchsia macht, ne? Aber ja, du bist dran.
Ab Amor? Kann man das darüber nicht machen? Oder SE Linux? Also irgendwie direkt, keine Ahnung. Das wäre vielleicht eher was, was Micha beantworten könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren würde.
Da wird es wieder interessant. Da müsste man nochmal sich ein bisschen bei App Armor reinlesen. Theoretisch ja. Da kannst du ja Regelsätze für einzelne Anwendungen dir einziehen. Dass quasi die Anwendung nicht auf das Dev zugreifen dürfte, rein theoretisch. Ja, müsst ihr mich nochmal reinlesen. Aber mit AppArmor sollte es abdeckbar sein. Mit SE Linux, müsst ihr mich nochmal ganz frisch reinlesen. Da habe ich relativ wenig Berührungspunkte, weil auf den Debian-basierten eher AppArmor drauf ist als SE Linux.
Wobei ja, AppArmor, also klar kriegst du es hin auf Linux, ne? So ist es nicht, aber es ist halt nicht von Grund auf so mit drin.
Nee, das ist richtig.
Das war so ein Gedanke.
Ne? Ja, aber da tut ja quasi das System alles offen halten. Du könntest es machen, wenn du wolltest.
Das stimmt.
Aber dass da quasi so ein schöner, bunter GUI-Dialog kommt mit, jetzt machen wir deine Kiste mal sicher, was möchtest du machen? Vorhang ganz zu, Vorhang ganz auf oder Fenster noch zusätzlich auf.
Ja, na bunt erwarte ich ja nicht, ne? Ja. Aber beispielsweise vielleicht zum Vergleich, ja, auf Rust kannst du zwar auch vieles machen, aber bist von den Speicherüberläufen beispielsweise dann doch schon wesentlich sicherer als jetzt bei C, ja? Also von den Programmiersprachen her. Ich vielleicht auf dieser Ebene im übertragenen Sinne, ne? Könnte ich mir manchmal vorstellen, ja, dass man da bei Linux dann doch ein paar Altlasten vielleicht noch mit hat, die man vielleicht noch. Aber gut, das ist halt beim Kernel, der jetzt 30 Jahre gewachsen ist und auf anderer Hinsicht ist Linux top aktuell und ja, ich möchte Linux gar nicht missen, so ist es nicht. Aber ich denke, man sollte immer mal ein bisschen mal überlegen, ob man da vielleicht nicht irgendwas verbessern könnte oder ob wirklich noch alles so zeitgemäß ist vielleicht, aber ich denke, das ist bei jedem größeren organisch gewachsenen Projekt so. Wollte ich aber so als Denkanstoß mit reingeben.
Ja, das auf jeden Fall. Jedes Projekt, was so über so eine Zeit sich entwickelt, ja, das tut sich quasi auch so ein paar Haken mit reinarbeiten ins System, ne? Das ist relativ normal. Interessant ist es dann nur, wie weit die Community sich dann irgendwann mal dazu entscheidet, die ganzen Ecken und Kanten rauszuarbeiten. Oder ob sie es einfach so, ja, stehen lassen, ne? Das ist ja immer die Frage, die sich dann stellt.
Das stimmt, ne? Muss irgendjemand mal angehen, ne? So wie das in so Gemeinschaften ist.
Richtig.
Es tut sich auch relativ viel in ja, alle möglichen Richtungen. Und ja, also viele sind ja auch so Spezialentwicklungen. Also Android basiert jetzt auf dem Linux-Kernel, aber die haben halt sehr, sehr viel anders gemacht. Auch gerade was jetzt hier diese Sicherheitssachen angeht, die du auf normalen Linux erstmal so nicht hast. Ich würde sagen, es hat auch den Hintergrund, dass Android, da installierst du irgendwelche Apps drauf, die Dinge tun und du traust denen eigentlich erstmal überhaupt nicht. Google hat die zwar so ein bisschen irgendwie gescannt nach grobem Unsinn, aber die finden ja auch nicht alles. Du hast da so ein, ja, wie soll man das beschreiben? Irgendwie so, das ist irgendwie so Schmutz. Keiner weiß, was das eigentlich wirklich tut. Und durch irgendwelche Sicherheitstricks versuchst du jetzt die Gefahr so ein bisschen zu entschärfen. Wenn ich jetzt so eine Distribution wie Debian oder Ubuntu habe, wo die ganze Software halt von da kommt, habe ich jetzt erstmal nicht so unbedingt das Sicherheitsbedürfnis, dass ich jetzt, wenn ich mir darüber einen Firefox installiere oder einen anderen Browser, dass ich jetzt erstmal denke, oh, das Ding will mich ausspionieren, das greift einfach mal die Webcam ab für Sachen, die ich eigentlich nicht möchte oder mein Mikrofon. Also da, das sehe ich schon irgendwie anders. Und früher, damals, als einige Leute oder was schon, das kann man so auch nicht sagen. Also gehen ja Leute heute auch noch mit Windows ins Internet. Aber es war in den Anfangszeiten eigentlich so, dass man eine Personal Firewall installiert hat. Aus dem Grund, weil man den Anwendungen einfach nicht traute. Also ja. Dinge wollten raustelefonieren.
Ich kann mich noch hier an so einen Alarm und all so ein Schnulli erinnern. Ja, genau. Stimmt. Die Zeiten gab es ja wirklich mal. Habe ich schon fast vergessen.
Also, du hast dem Mist ja nicht über den Weg getraut. Das war ja das Problem. Darum hattest du ja das. Also du wolltest ja irgendwie so ein Mitteldings haben zwischen, ja, eigentlich kannst du dem nicht vertrauen, aber du willst es doch irgendwie zum Teil benutzen. Und damit es nicht komplett daneben geht, schaltest du noch einen Layer dazwischen und hoffst, dass der das wieder abfängt. Und das ist irgendwie so eine komische Logik dabei, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist irgendwie so das, was da so dahinter steckt. Und vielleicht darauf jetzt auch nochmal zurück. Also so eine Personal Firewall, das war das, was mir beim Umstieg damals auf Linux auch irgendwie gefühlsmäßig gefehlt hat, weil ich ja noch so gepolt war, dieses Zeugs da, das ist böse. Und damit du da kein Geld verlierst oder so, dass da irgendwelche Dialer drin sind oder dass irgendwie Dinge tut, die du nicht willst, brauchst du eine Personal Firewall. Aber unter Linux war es ja nie so. Jedenfalls nicht bei dem, was du so als Paket gekauft hast, ob das jetzt hier SUSE war oder die anderen Sachen. Das war ja eigentlich in Ordnung, so wie es war. Also das ist auch so ein Umdenken im Kopf. Du hast erstmal so ein Verlangen danach, weil vorher hast du es halt gebraucht, um dich abzusichern. Und dann brauchst du es einfach gar nicht mehr. Ja.
Gut. Das stimmt. Das hat auch viele verwirrt, denen ich zum Umstieg zu Linux verholfen habe und dann gefragt haben, welches Antivirenschutzprogramm empfiehlst du mir dafür, so nach dem Motto? Ja, da wären wir am gleichen Thema, so nach dem Motto, nur ein paar Jährchen später.
Stimmt. Ja? Ja. So ungefähr. Tja, aber ich denke mal, die Reise geht weiter mit Linux. Also das wird sich jetzt erstmal so nicht mehr tot entwickeln können, das Projekt. Vielleicht politisch vor der Wand fahren, wie wir es eingänglich gesagt haben, aber auch eher weniger. Ja. Also das Risiko sehe ich da nicht. Aber die Möglichkeit besteht natürlich.
Die Möglichkeit besteht immer, aber sagen wir so realistisch gesehen, die ganzen Server der Bundesregierung und von anderen, wie willst du das kontrollieren und so, ne, alles Mögliche, kann ich mir nicht vorstellen. Aber tatsächlich, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Linux auf jeden Fall Windows überleben wird. Da bin ich mir relativ sicher, um ehrlich zu sein, weil ja, ich glaube, niemand wird freiwillig danach den Windows-Kernel oder insgesamt das Windows-System freiwillig weiterentwickeln, wenn jetzt mal Microsoft sagt, nö, wollen wir nicht mehr. Wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf Office oder so ein Mist und alles läuft sowieso in der Cloud. Ja, also ich bin mir ganz sicher, Linux wird, denke ich, älter als wir alle zusammen.
Hoffen wir mal.
Wenn es bis dahin die Server- und Internetwelt noch gibt, ja, versteht sich. Ja. Aber.
Es sei denn, es tut sich irgendwie auf Linux-Basis und Skynet entwickeln und na gut, dann haben wir eh Probleme.
Ja, dann ist
es ja vorbei. Ja, das stimmt.
Ja. Wenn dann Google mit Amazon fusioniert und dann die Amazon Cloud die Google Engine übernimmt und ruckzuck ist ja Weltuntergang. Nee, aber ja, das würde ich so stehen lassen. Also ich denke auch, dass Linux definitiv Microsoft überleben wird. An der Stelle würde ich eigentlich damit abschließen. Es sei denn, es hat noch jemand irgendwo eine Anekdote, die er noch schnell mit einwerfen möchte.
Müsste ich überlegen, lassen wir.
Okay, 30 Jahre Linux. Ja, da können wir gleich zum nächsten Thema springen, weil eine Säule von Linux, kann man ja sagen, ist Debian. Weil das ist so eine der Grundfamilien, der Grundsäulen dieser ganzen Linux-Distribution. Und dementsprechend ist ja, ja inzwischen auch schon vor etwas längerem Debian 11 erschienen, Bullseye. Nämlich am 14.08.2021. Nur hatten wir es da noch nicht im Podcast drin, ne? Weil wir den Podcast, glaube ich, vorher aufgenommen haben vom offiziellen Release-Zeitpunkt. Aber jetzt, Debian 11 ist da. Hurra!
Hey.
Ja, und ich muss sagen, ich bin positiv beeindruckt inzwischen von Debian. Auch auf dem Desktop. Nicht nur, dass es mal wieder eine richtig schöne Paketpflege gab, wo man, wo wir ganz kurz vorhin ja schon das Thema hatten, oder das hast du ja angesprochen, Jean, dass auf dem Mint natürlich jetzt Pakete deutlich älter sind als auf dem Debian 11. Aber die Grundprämisse haben wir ja dann auch erklärt. Aber trotzdem gab es da richtig schöne Paketpflege. Irgendwie von den knapp 60.000 Paketen, wie sie da drin sind, sind über 42.000 Pakete aktualisiert worden. Und einfach mal knapp 10.000 obsolete Pakete entfernt worden. Und dafür sind fast 12.000 oder über 11.000 hinzugekommen. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Boah. Ansonsten, 9 Architekturen werden unterstützt, also die 9 gängigsten, also Prozessorarchitekturen wie AMD 64 oder 32, was war 32? Ich habe schon lange kein 32 mehr runtergeladen.
x86?
Ja, oder? Genau, x86.
Also i386 heißt es bei Debian.
Genau, i386. Und natürlich ARM und was man sonst noch so Exotisches hat, also Debian läuft ja so gut wie fast auf allem. Muss man ja sagen.
Ja, schon mal Debian ausprobiert, die neue Version, Micha?
Ich schon mehrfach und ich habe es inzwischen auch bei mir im heimischen Rechner als Desktop, auf dem Desktop-Rechner als Zweitsystem installiert. Weil ich, ja, ich muss sagen, in Debian habe ich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil die ersten Berührungspunkte, die waren damals noch mit Debian 7. Das war einfach nicht so meins, wenn du so ein Ubuntu-Rianer Distro-Hopper, so warst. Da war ich nicht warm geworden. Aber inzwischen habe ich Debian für seine Politik lieben gelernt, weil auch wenn es nicht die allerfrischesten Softwareversionen sind, ist das Ding halt solide wie ein Panzer, ne? Also ich habe es noch nicht kaputt gekriegt und das will schon was heißen.
Das hätte man schöner nicht mehr formulieren können, dann Slang auf jeden Fall.
Ja, Aber wie ist denn das für euch? Ist Bullseye für euch auch so eine Punktlandung, wie es ist? Weil inzwischen deckt ja Debian so gut wie, ich sag mal, jede Alltagssituation und auch Serversituation ab.
Eben, also vor unseren Linux-Tagen habe ich jetzt nicht großartig Produktivsysteme aktualisiert, also das kommt jetzt noch. Da habe ich ein paar auf der Liste, also einmal Desktop-Systeme, die ich hier habe, mit sehr umfangreicher Softwareauswahl. Ich habe schon mal grob geguckt, bei einigen Sachen gibt's das noch, also ein paar Pakete, die ich gerne gehabt hätte, die sind leider auch rausgeflogen. Aber insgesamt sollte das eigentlich ganz gut laufen. Und was ich vorher, also vor den Dienstagen noch gemacht habe, ich habe eine neue N23-Version rausgeschmissen. Und ein Feature dabei war eben Unterstützung für Debian 11, sodass man Debian 11 Desktop-Systeme mit allen verfügbaren Desktops installieren kann oder eben auch Server. Also von daher habe ich mich damit schon deutlich auseinandergesetzt, aber ich habe es eben noch nicht im produktiven Einsatz bei mir. Was ich mir aber ein Wochenende vor den Linux-Tagen mal als Spaßprojekt genommen habe, weil ich einfach mal irgendwas machen wollte, was so überhaupt keinen Sinn hat, was irgendwie so nichts mit Arbeit und Organisation zu tun hat, habe ich mir so ein altes Tablet geschnappt. Das habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt. Hieß dann irgendwie so, willst du das haben oder soll das in die Tonne? Und ich sage, nee, gib mal her. Und da habe ich wirklich Debian 11 drauf installiert. Und das hat funktioniert. Also die CPU unterstützt auch 32-Bit. Und das hat geklappt. Und ja, in virtuellen Maschinen habe ich das auch dann mal installiert. Ich habe auch ein paar Videos dazu gemacht. Von daher, insofern habe ich es schon benutzt, aber nicht für wirklich meine Produktivsysteme. Das kommt jetzt noch. Und da werde ich dann mal schauen, wie gut das denn nun klappt. Ich mache natürlich vorher ein Backup von den Systemen und dann schaue ich mal, ob ich die einmal sauber vielleicht aufsetze mit Debian 11 oder ob ich dieses Upgrade einfach durchziehe. Vielleicht probiere ich es erstmal mit dem Upgrade und dann, wenn es daneben geht, setze ich das nochmal sinnvoll neu auf. Ich habe auch Skripte dafür, die das alles tun. Von daher ist es kein großes Thema, aber genau, das werde ich in den nächsten Wochen dann mal in Angriff nehmen.
Ja, cool. Ja, ich muss sagen, ich habe also ein paar Berührungspunkte mit Debian 11 eben schon mit Hauke in den Streams gehabt, aber auch auf meinem Laptop, auf dem ich jetzt hier gerade bin, habe ich als Zweitsystem Debian 10 damals installiert, vor einem Jahr oder sowas, habe ich immer mal wieder genutzt und ich glaube, darauf ist auch dieses Debian 10 Tutorial für meinen YouTube-Kanal entstanden, wie ich das so quasi mal eingerichtet habe. Habe ich auf dem Laptop hier gemacht und das System habe ich jetzt, ich glaube mal vor 2-3 Wochen gesagt, gut, okay, wechselst du mal die in den APT Sources zu dem Bullseye Mirror und oder Bullseye Zweig, wie man das auch immer nennt, und einfach mal geupgradet, und ich muss sagen, funktioniert immer noch wie am Schnürchen. Neue GNOME-Versionen hatte ich da jetzt drauf. Und also eigentlich das beste Update, würde ich mal sagen, ist das Update, was zwar die aktuelle Software mitbringt, was man aber sonst gar nicht so groß merkt. Und das habe ich jetzt eigentlich feststellen dürfen. Gut, die GNOME-Version hat sich natürlich sichtlich ein bisschen verändert, aber ansonsten läuft alles wie immer. Und da muss ich sagen, Hut ab an die Debian-Entwickler, an die Debian-Packager. Kann nur so weiterlaufen. Gut, okay, auf dem System ist auch nicht so viel drauf, also ein paar Flatpaks, die sind sowieso von Debian abgekoppelt, und ja, so ein paar Debian-Pakete, ist nichts Großes. Schwieriger oder spannender wird's mal, ich habe einen Mailman-Server für einen Verein laufen. Ich glaube, der läuft noch gerade auf Debian 9. Den muss ich jetzt mal aktualisieren. Und da habe ich, um ehrlich zu sein, schon ein bisschen Angst, den dann zu aktualisieren mit so einem Mailman, wo ich ewig lang gebraucht habe, für dass das so läuft, wie ich es wollte, mit Postfix und so weiter. Muss ich mich mal mit Hauke nochmal drüber unterhalten, wie er seine Debian-Systeme, backupt. Kann man das so sagen? Sichert? Sichert vielleicht erstmal. Da habe ich Angst vor. Aber ansonsten, muss ich so sagen, kann man nichts groß sagen. Debian läuft wie ein Uhrwerk. Also quasi das XFCE der Distribution in so nach dem Motto. Und du hast am Anfang gesagt, Micha, das ist wahrscheinlich einer der Pfeiler von Linux. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, es ist der Pfeiler von Linux. Gut, wir haben Gentoo, wir haben LFS, wir haben die Arch-Basis, aber eigentlich die stabile Serverwelt, wenn man so mal sehen. Und ich sag mal, ein Großteil der Systeme läuft am Ende auf einem Debian-Derivat. Und wenn es das nicht gäbe, ich glaube, sähe es in Linux ganz anders aus und auf jeden Fall nicht so zuverlässig, habe ich so ein bisschen das Gefühl, und nicht so einfach wahrscheinlich.
Das auf jeden Fall. Diese Säule von Linux-Derivaten kam aktuell bei mir aus den Zertifikatsprüfungen von der Linux Foundation. Das ist quasi eine der Säule oder eine der großen Linux-Familien, die nicht vorschreiben, aber die für die zählt. Und für die zählen, glaube ich, nur 3 Stück. Ne, 4 Stück.
Und das die wären?
Ja, da kommst du nicht drauf. Debian, dann ist alles, was Red Hat ist. Und dann dachte ich mir, naja, dann werden sie ja so pfiffig sein und vielleicht so Arch oder ähnliches nehmen. Nö, die nehmen noch mal SUSE als extra und alles andere ist für die andere.
Okay.
Das fand ich dann ziemlich radikal, wobei man ja auch sagen muss, ja, fürs professionelle Umfeld, da kannst du eigentlich nur Red Hat basierend, SUSE basierend und Debian basierend nehmen. Weil alles andere ist ein bisschen, Frickelei im schlimmsten Fall. Und ich habe ja auch noch Server oder Produktivsysteme mit Debian 9, Debian 10 und da läuft ein Unintended Upgrades drauf und da habe ich noch nie ein Upgrade gehabt oder ein Update gehabt, wo dann danach was nicht mehr ging. Also da, wie gesagt, habe ich Debian lieben gelernt. Die sind nicht die aktuellsten, aus gutem Grund. Dafür sind es die stabilsten. Und da muss ich echt sagen, also Hut ab.
Das wäre vielleicht noch, was ja bei solchen Projekten auch immer so ein bisschen hinten rüberfällt, finde ich, ist, man nimmt es irgendwie als gegeben an, die Updates kommen relativ, die kommen halt zügig, ne? Die installierst du vielleicht automatisch jede Nacht oder so und alles ist gut, aber da stecken natürlich auch Menschen hinter. Und Debian, ich habe gerade mal nebenbei auf der Seite geguckt, man kann dem Debian-Projekt auch helfen. Also, und die teilen das schon mal ziemlich praktisch auf in Fähigkeiten. Wenn du jetzt programmieren kannst, kannst du in der Entwicklerecke mithelfen oder bei Sicherheitsproblemen mithelfen und so weiter und so fort. Und man kann auch beim Übersetzen helfen, beim Dokumentieren, beim Unterstützen von anderen Benutzern und so weiter und so fort. Also man kann so einem Projekt auch was zurückgeben. Und das halte ich auch für durchaus sinnvoll, den auf die ein oder andere Weise auch Dank zu übermitteln oder auch mit anzupacken. Das, man sieht es halt eben häufig, es funktioniert und man vergisst es. Man merkt ja eigentlich immer bloß dann, irgendwas geht nicht, dann wird rumgemeckert, aber wenn es gut läuft, wird es nicht mehr wahrgenommen und an die Zuhörer. Bedankt euch vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise oder helft einfach mal mit.
Genau.
Ja.
Kann ich nur unterstreichen.
Ja, gib was zurück.
Genau.
Oh, ansonsten haben wir noch was zu Debian zu sagen, außer dass, wie gesagt, ich habe mich jetzt also mit der 11er-Version so ein bisschen wieder in Debian verliebt, weil es zumindest auf dem Desktop so einen gewissen Charme hat. Dadurch, dass wir auch mal off-topic miteinander gesprochen haben, Hauke, wegen diesem Debian Multimedia Paket, wo dann auch ein aktuelles OBS mit dabei ist, was ich nun mal brauche, hatte das sehr, sehr viel Charme mit einmal Debian 11. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen rumprobiert und habe gedacht, das sieht gut aus. Da kriege ich meinen Workflow abgedeckt und dann habe ich es vor kurzem an dem Wochenende mal nebenbei hier auf meinem Desktop-System auf der zweiten Festplatte installiert statt dem aktuellen Pop OS, um immer zu gucken, ob mit der nächsten Version die Hardware unterstützt wird. Und ja, also vielleicht ist Debian the way to go für mich in nächster Zeit. Das weiß ich noch nicht.
Was für einen Desktop nutzt du?
Ich nehme den GNOME.
GNOME auch, ja.
Also,
ah, gut.
Ja. GNOME hat sich in den letzten Jahren für mich wirklich zu, ja, beim Arbeitsworkflow so eingebrannt und auch so viele schöne Spielereien damit möglich durch die GNOME-Extensions, sage ich mal. Ich möchte es nicht mehr missen.
Welchen Dateimanager nutzt du?
Boah, jetzt fragst du mich was.
Nemo also den GNOME-mäßigen oder Nautilus schon, ne? Aber ganz ehrlich,
ich verwechsel die immer.
Ja, Nautilus, aber wie überlebst du den ohne diese zwei Listenansicht? Es ist, ich glaube, ich sage das immer. Aber ich kann nicht ohne diese zwei Listenansicht leben. Wie machst du das? Beziehungsweise, ja, einfach mal so, machst du dann die Zwei-Tab-Ansicht oder tust du wirklich nur immer eine Ordneransicht haben auf deinem Bildschirm oder nutzt du zwei Bildschirme dafür oder wie machst du das?
Naja, früher habe ich es ganz rudimentär gemacht, indem ich jeweils zweimal geöffnet habe und an einer Seite einrasten lassen habe und an der anderen. Dann hast du ja quasi rudimentär eine zwei Listenansicht.
Ja, das mache ich immer notgedrungen, aber ja.
Ja, klar. Also, ja.
Machst du immer noch so, oder?
Nee, ich verwechsel mal die Namen. Captain Nemo auf der Nautilus, was waren jetzt vor, danach? Also, ich kann mir die Eselsbrücke nicht merken.
Also Nemo ist der von Linux Mint quasi. Also und Nautilus ist der Standard bei GNOME oder Unity drin war.
Ja. Inzwischen habe ich ein Nemo nachinstalliert, weil ja, es hat deutlich mehr Charme.
Absolut, okay. Dann bin ich ja fast beruhigt.
Na oder wenn du zwei Listen brauchst, Midnight Commander geht auch.
Ja, oder PC-Man FM unterstützt auch, haben Hauke und ich rausgefunden auf den Keylogs, als wir uns Debian 11 angeschaut haben. Tuner unterstützt es nicht, ganz viele andere auch nicht, aber PC-Man FM, ja, zwar mit einer anderen Tastenkombi, aber es gibt es auf jeden Fall und das ist, ja, das ist klasse.
PC-Man FM war der von LXDE oder?
Genau, LXQt, ja. LXDE, ja. Ja, LX irgendwas,
Habe ich doch noch richtig im Gedächtnis, weil LX.de habe ich mir auch mal eine ganze Zeit angeguckt.
Ich fand ihn auch cool, um ehrlich zu sein, aber der ist ja mittlerweile leider über den Jordan so ziemlich, ne? Wird nicht mehr weiterentwickelt.
Ja, naja, mein Gott, dann ist es so. Also Projekte, ja, schießen aus dem Boden und werden liegen gelassen, das ist ganz normal.
Nur eines ist auch so ein Uhrwerk XFCE, ne? Kommt jahrelang keine Version mehr und dann kommt da mal wieder was. Ja,
haben wir im Sommer drüber berichtet.
Das stimmt,
ja. Das ist total irre. Die haben jetzt neue Desktop-Symbole.
Ui.
Ja, total irre.
Okay.
Die haben sich was getraut, noch über 10 Jahren gefühlt.
Na, ja, 30, nein, Spaß.
Ja, das ist ja ein bisschen unrealistisch. Nee, aber ich finde XFCE immer noch übel genial, dass es so anpassbar ist. Also wirklich, du kannst dir dein komplettes Desktop-Environment anders umgestalten auf XFCE-Basis. Ähnlich macht's ja MX Linux auch, ne? Aber, na, reden wir nicht über MX Linux.
Ja, meine Stream-Maschine bei den Keylogs habe ich Linux mit XFCE eingerichtet, ne? Also kein Cinnamon, ne? Und was willst du mehr? Funktioniert. Punkt aus Ende.
Ja, aber ich werde mal echt, also ich finde es auch wirklich absolut genial, diesen Update-Prozess bei Debian. Dass du einfach nur in den Updlisten quasi den Codenamen änderst und dann geht das eigentlich gut. Weil ich weiß noch, so wo ich angefangen habe bei Ubuntu-Upgrades, das war immer ein bisschen schwierig, gerade auf Desktop-Systemen dort das Dist-Upgrade zu fahren. Weil mit den Dist-Upgrades sind so oder so neue Kernels mitbekommen, aber dann hat das mit den Treibern nicht mehr funktioniert und ach, das war alles ganz furchtbar. Und bei Debian, na gut, ich habe es doch so nicht durch, aber ich sehe es halt auf den Servern. Also das geht dann noch ein Tucken schneller und eigentlich reibungsloser als beispielsweise auf dem Ubuntu-Server, wobei das vom Prinzip dasselbe Spiel ist. Ja, aber bei Debian habe ich weniger Bauchschmerzen als beim Ubuntu-Server. Da habe ich immer noch so ein bisschen Angst, dass da durch Canonical dann doch vielleicht noch irgendwo ein Flüchtigkeitsfehler drin ist und dann ein Produktivsystem nicht mehr startet. Das wäre dann so das Schlimmste, was passieren kann.
Oder ein Snap-Paket mit installiert wird, wieder, ne?
Naja, gut, das machen sie ja Gott sei Dank nur bei der Installation, bei den Paketauswahlen oder, naja, gut, bei der Installation.
Aber auch bei Chromium haben sie es ja gemacht. Gut, serverseitig noch nicht, ne?
Nee, das ist bei Serverseiten ein bisschen doof, aber haben sie beim Dist-Upgrade direkt das Chrome? Nee, ich glaube nicht direkt beim Dist-Upgrade haben sie es gemacht. Erst nach dem nächsten Update. Weil erst mit dem Dist-Upgrade hat er die neuen Upt-Listen mitbekommen und erst dann. Müsste man nochmal gucken. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt so ein Henne-Ei-Ding. Weil ich glaube, erst nach dem nächsten Update merkt er, dass er für das Upt-Paket nur noch einen Dummy-Link hat auf das Snap. Aber ich könnte mich jetzt auch irren. Vielleicht macht er das auch beim Dist-Upgrade mit.
Ich weiß es nicht.
Müsste er ja. Er hat ja vorher schon die neuen Quellen. Doch, das wird garantiert schon beim Dist-Upgrade passieren. Das war jetzt laut gedacht von mir. War vielleicht nicht das Smarteste.
Müsste man mal ausprobieren.
Ja, aber willst du noch so ein 18.4er Ubuntu auf 22.4er upgraden, nur aus Jux und Dollerei?
Wir wollen nicht. Das wäre quasi für ein Video. macht man so nicht. Außer gucken wir mal, was passiert, ob es explodiert oder nicht. Mhm.
Ich glaube, Nick von Unix EU hat das mal probiert, ein Ubuntu, ich weiß nicht, 10 oder Ubuntu 8 oder Ubuntu, weiß ich gar nicht. Jedenfalls ein ganz, ganz altes Ubuntu auf die aktuellste Version immer zu aktualisieren. Ja, irgendwo ist er dann stecken geblieben. Ging es dann nicht mehr weiter. Bisschen schade. Also so reibungslos funktioniert das über die Versionen nicht, auch wenn das manche dann so, ich sag mal, anpreisen und sagen, ja, seit 10 Jahren läuft das. Ja, ganz ehrlich. Ja, das muss er mir mal zeigen bzw. beweisen. Wobei, auf dem Linux Mint habe ich mit Linux Mint 18 oder 19, jetzt 18 glaube ich, 18.3, über die 19 jetzt auf die 20 und das eigentlich ohne Fehler. Ja, das ist ganz cool. Die Fehler von der ersten Version sind immer noch drin. Naja. Aber ansonsten ist alles supi.
Die werden mitgenommen. Komme, was wolle. Ja.
Sind keine neuen hinzugekommen, auf jeden Fall.
Ja, das ist doch schon mal viel wert. Ja, nee, aber dieser Update-Prozess von Debian hat schon sehr viel Charme. Das Einzige, was wirklich ein bisschen doof ist, man muss sich ganz genau angucken, welche Pakete weggefallen sind. Das hat ja Hauke vorhin so ganz kurz tangiert, dass mit der neuen Version auch Pakete weg sind, die er eigentlich noch benutzt hat. Das muss man wirklich machen, aber das ist nun mal auch so des Administrators Leid, beziehungsweise eigentlich auch des Benutzers Verpflichtung zu gucken, ne? Rein theoretisch, aber wer macht das praktisch, ne? Weil das sind ja, was hatte ich vorhin gesagt, über 9500 Pakete. Wer geht da die Liste durch, ist die Frage. Vor allen Dingen, wer weiß, was er davon nutzt.
Das stimmt.
Ja. Mach du mal. Ich hab für meine Systeme quasi, letztendlich sind es Skriptbausteine, wo drin steht, ich habe quasi so verschiedene Systeme, installiere mir so ein Basis-Server-System. Und da sind halt Pakete aufgelistet. Und das habe ich dann mal spaßeshalber mal geguckt, was passiert, wenn ich das jetzt bei Debian 11 reinschmeiße. Und da ist mir aufgefallen, dass es SSH-Guard nicht gibt. Oh, das ist leider rausgefallen. Bei Unstable ist es drin, aber eben bei Debian 11 leider nicht. Also das tut mir ein bisschen weh an der Stelle. Keine Ahnung, ob ich das per Hand denn nachinstalliere oder sonst irgendwas mache. Also von daher kann ich relativ zügig auch überprüfen, ob die Sachen, die ich drauf haben will, also meine quasi Positivlisten, ob das alles da ist, brauche ich einfach bloß den entsprechenden Block da mal gegenzuschmeißen und gucken, ob es läuft. Also von daher, für die wichtigen Sachen kann ich das schon machen. aber so die Übersicht bei den ganzen 1000 Paketen, die da rausgefallen sind oder so, das interessiert mich auch jetzt nun nicht, ob da jetzt irgendein, keine Ahnung, CD-Grabber rausgefallen ist oder irgendwie so Zeugs. Also bloß für die Sachen, die mich halt wirklich interessieren. Und da würde ich es halt eben auch merken.
Das stimmt. Ja, aber gut, Gott sei Dank wird ja immer die Liste dann angezeigt, folgende Pakete werden entfernt. Mhm. Das hilft tatsächlich mehr weiter, als man vielleicht manchmal denkt.
Ja, wenn
man
willst du wirklich durch die komplette Liste gehen, wenn du da relativ viel hast?
Das mache ich tatsächlich. Also das überfliege ich schon.
Das mache ich eigentlich auch.
Entfernt ist meistens nicht so viel wie bei neu oder aktualisiert. Also das geht meistens.
Ja, stimmt eigentlich. Ja, ist richtig. Also bei den Entfernten, ja doch. Ich hatte nur gerade irgendwie im Kopf, willst du wirklich die 9000 Pakete durchgehen? Aber die hast du ja nicht reell wirklich installiert, das ist es ja.
Die meisten hast du ja vergessen oder alle Nutzer. Und deswegen sind sie rausgeflogen, denke ich.
Ja, in der Regel schon. Ja, also Debian 11 ist eigentlich schon ein schönes Brett, kann man so stehen lassen.
Dem stimme ich zu.
Ja, und mal sehen, wie es sich bei mir im Desktop-Einsatz so macht. Ich muss mal gucken, ich will ja dann auch mal das Ganze so weit machen, dass ich darunter streame. Das einzige Manko oder der einzige Manko-Punkt bei Debian sind ja wirklich die NVIDIA-Treiber, wenn man die Contrib und Non-Free Paketquellen mit angibt. Es sind auch nicht die allerfrischesten NVIDIA-Treiber. Das könnte mitunter bei einigen Spielen gegebenenfalls mit dem, wie heißt es, Proton, mit dem Steamplay Probleme geben. Da werde ich mal gucken, wie sich das so in der Praxis macht oder ob ich händisch die neuesten Treiber installieren muss. Da bin ich aber gespannt. Das ist aber Zukunftsmusik.
Ja, ich bin gespannt. Also mach das mal ein bisschen länger. Also kannst du uns dann gerne berichten das nächste oder übernächstes Mal. Ja, bin ich mal sehr gespannt.
Ja, oder irgendwann ist dann im Stream zu sehen, powered by Debian.
Und das, ja.
Hilft das dann schon als Hilfe fürs Projekt? Muss ich mal gucken. Muss ich glaube mal anfragen. Das wäre dann ganz interessant. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute.
Denke ich auch. Mit den drei Punkten, die wir jetzt so haben, plus ewig ausgelassen über alle möglichen Dinge, die nicht was damit zu tun haben, ja.
Ja, ja kaum bist du mal wieder da, dann werden die Folgen auch wieder länger.
Oh nein!
Nicht, dass da jetzt die Kommentare kommen, der Hauke muss öfter kommen, wir wollen längere Folgen.
Fünf Minuten haben wir, so müssen wir durch sein hier.
Ja. Aber ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, die Kernthemen haben wir innerhalb vielleicht 20% der Zeit besprochen, der Rest war irgendwas außenrum. Aber so, ja, ich finde es ganz cool, wenn es so dynamisch geht.
Ja, nichtsdestotrotz könnt ihr dann alle Zuhörer trotzdem noch ganz gerne, jetzt fehlt mir das Wort zum Ende hin. Oh, damit war der Podcast zu lange. Gerne kommentieren, wie ihr es gefunden habt. Länger, kürzer, öfter mal den Hauke dabei haben. Könnt ihr gerne als Kommentar bei YouTube abgeben oder ansonsten, wenn ihr Anregungen habt, auch ganz gerne per Mail an podcast@tux-tage.de. Und dann beantworte ich das oder guck's mir auf jeden Fall an. Ja, ansonsten würde ich mich ganz herzlich einmal wie immer bei dir, Jean, bedanken.
Immer wieder gerne.
Ja. Und ganz herzlich bei dir, Hauke, fürs zweite Mal dabei sein.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja.
Er ist wieder zurückgekommen. Ne? Was müssen wir richtig gemacht haben?
Ja. Gerne wieder. Ne? Also, wir sind da offen für alles. Und auch dankbar für alles. Ja, und ansonsten, wenn ihr mal dabei sein wollt, auch da ganz gerne Kommentar da lassen oder podcast@tux-tage.de eine Mail schreiben und dann können wir uns da mal drüber unterhalten. Und ansonsten geht der größte Dank mal wieder an unsere Zuhörer, Zuschauer, Nebenbeihörer. Und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao.
Jo, tschüss.
Macht's gut und am Ende nochmal, danke Micha fürs Organisieren. Abonniert Tux-Tage und nicht der Weisheit letzter Schluss. So, ciao, ciao.
Genau, ciao.